Kennt ihr das? Diesen Post-Weekend-Blues? Vor allen Dingen nach einem großen Wochenende. Die einen waren in Berlin und haben sich, warum auch immer, Marathon gegeben. Die anderen haben intensiv die WM abgefeiert. Und dann ist Montag und Dienstag und man fühlt sich immer noch schlapp und alles im Bestzeit-Podcast mit dem total vitalen Philipp Flieger und mit mir. Wie geht's dir, Philipp? Du musst es nicht laufen, du hast jetzt total Bock zu laufen. Du bist wahnsinnig motiviert und gehypt und planst dein Comeback.
So weit würde ich nicht gehen. Also ich musste schon schmunzeln bei total vital, weil das ist der Doppel-Espresso von gerade eben, der dann wahrscheinlich mir diesen Anschein verleiht. Ich bin eher so ein bisschen am Limit. Kennst du das? Du fühlst dich noch nicht krank, aber du merkst, so dein Hals ist schon so ein bisschen so minimal rau beim Schlucken, weil vielleicht zuletzt auch Frau und Kind leider auch nicht fit waren. Und dann hast du halt so total aufregende, total coole Tage, Event-Tage, wie jetzt eben beim Berlin-Marathon, die aber in aller Regel auch mit relativ wenig Schlaf einhergehen. Und ich dachte mir früher immer, ey, wenn ich mit diesem ganzen Leistungssport-Quatsch mal aufhöre, dann ist ja einer der vielen Vorteile, dass ich vor allem am Sonntagmorgen von so einem Marathon nicht mehr so früh aufstehen muss. Ja, dachte ich. Jetzt war mein Wecker trotzdem auf 4.45 Uhr gestellt am Sonntag. Ich dachte mir, was, wo bin ich falsch abgebogen in meinem Leben? Das ist ja wirklich, also vom Regen in die Traufe, weil wir um 6 Uhr bei RTL uns eben alle als Team ja dann schon getroffen haben, um Dinge vorzubereiten. Dann gab es dann nochmal letzte große Besprechung und so weiter und so fort. Und ja, von dem her wenig Schlaf, ganz viele tolle Erlebnisse. Laufen hätte ich nicht wollen, muss ich sagen. Ich bin ja ein bisschen gelaufen, 7 Kilometer, um auch dann mein Motorradteam da zu treffen an der Strecke. Und das war cool. Die Stimmung natürlich wie immer gigantisch, aber die Bedingungen wären es jetzt für mich nicht gewesen. Also die Anforderung war cool, aber 24 Grad, das war jetzt nie so mein Marathon-präferiertes Wetter. Von dem her gigantisch, was trotzdem da nicht zuletzt auch aus deutscher Sicht für Leistungen erzielt wurden. Und irgendwie so richtig erholt bin ich noch nicht, weil der, sagen wir mal, ich will jetzt nicht wieder über die Deutsche Bahn ranten, ich bin mit dem Zug nach Berlin gefahren, Hinfahrt war super, war wirklich geil, Sprinter, top, kannst du nicht schneller schaffen, glaube ich, Rückzug halt, wenn du schon einsteigst, Zug komplett überfüllt, ich hatte Gott sei Dank eine Sitzplatzreservierung, aber dann stehst du schon eine Stunde, weil er überfüllt ist und einfach niemand rausgeht, dann denkst du halt auch, ey, Leute, come on, also. Und dann, ja, 2 Tage intensive Sachen.
Ja, aber da kann ja die Bahn nichts für, ausnahmsweise, weil ich kenne das ja.
Aber das gerade kam zustande, weil mehrere ausgefallen sind.
Ja, ja, klar. Ne? Aber Berlin nach einem Marathonwochenende wollen natürlich sehr viele Menschen dann ausnahmsweise mal weg. Ist ja auch eine Überraschung,
dass es so ist. Zu Wiesn, ne? Schätze ich mal, weil ich war ja in dem Zug nach München und der war wirklich voll.
Ja, wahrscheinlich auch das kommt noch dazu, ja. Und es ist ja so, wenn dann die Durchsage kommt, okay, der Zug ist überfüllt, wir können nicht losfahren, es müssen bitte 100 Leute aussteigen, steigt ja keiner aus.
Ich, da genau, fängt ja das Mikado an. Ja. Ich glaube, genau, das Problem war auch, dass man vielleicht erst nach einer halben Stunde auf die Idee kam, das auch mal auf Englisch durchzusagen, weil ganz überraschend war natürlich wahrscheinlich mindestens 50% aller Zugfahrenden oder die das wollten, ja eben nicht deutschsprachig. Da dachte ich mir auch so, Leute, ich sitze hier drin, ihr müsst einfach mal kurz zuhören. Ich glaube, hier versteht einfach ein hoher Prozentsatz überhaupt nicht, was ihr von denen wollt gerade. Dann kurz nach Hause, morgen für einen Tag nach Hamburg für Spobis Summit, dann Freitag Laufcamp oder Laufretreat im Schloss Elmau. Irgendwie, es geht so, man ist kurz da, packt um und ist dann schon wieder unterwegs.
Also guck mal, du hast so ein totales Luxusleben gehabt am Sonntag. 4.45 Uhr, mein Freund, da haben wir schon 2 Stunden 40 Minuten kommentiert.
In dem Moment, wo ich es gesagt habe, dachte ich mir, was soll das Ralf sagen, wenn er Tokio nachts kommentiert.
Da waren wir schon seit 2 Stunden 45 Minuten auf dem Sender, ja? Und haben dann noch bis 6.30 Uhr weitergemacht, haben dann eine kurze Unterbrechung gehabt, in der ich versucht habe, die Nachtwettbewerbe des Zehnkampfes so zusammenzubauen mit einem sehr versierten Kollegen, dass wir es auch am Nachmittag noch verstehbar für die, oder am Mittag, nicht Nachmittag, am Mittag verstehbar gemacht haben für die Menschen, die nicht nachts wach waren. Tatsächlich waren relativ viele Leute nachts wach und haben sich das angeguckt, was ich auch fast erwartet hatte, ehrlich gesagt. Und dann haben wir das gemacht und haben dann von 12 Uhr ab nochmal kommentiert. Das sollte ja eigentlich nur bis 15.30 Uhr, ja, nee, bis 14.30 Uhr gehen. 14.30 Uhr. Dann haben wir bis kurz nach 16 Uhr kommentiert, weil der Diskuswettbewerb ja aufgrund der Wassermassen, die dann zwischenzeitlich vom Himmel kamen, erst nicht stattfinden konnte, dann verschoben wurde und dann als einzelner Wettbewerb hinten drauf noch stattgefunden hat. Ein sehr, sehr, sehr kurioser Diskuswettbewerb mit Rutschen und großen Problemen und die Schuhwahl spielte eine große Rolle. Da wurde teilweise mit Laufschuhen geworfen, ja, mit Socken über den Schuhen, ja, zu einer besonderen Geschichte. Mit Schuhen und Socken spielen da auch eine Rolle, kommen wir gleich noch.
Ja.
Dafür ist der Sven bei uns gleich, ja. Vielleicht habt ihr es schon gesehen und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es ist grandioso. Ja, ihr könnt euch jetzt die Spannung nehmen und schon in den Shownotes gucken oder ihr könnt einfach warten, bis der Sven uns das gleich schildert, weil es ist wirklich unfassbar. Eine Geschichte aus Berlin vom Marathon. Natürlich auch mit Fabienne, wo wir total happy sind, dass sie sehr spontan in einer sehr actionigen Woche, ja, da kommst du mit Spobis und solchen VIP-Veranstaltungen. Ja, Fabienne hat diese Woche was ganz anderes vor, ja, wo jeder von uns sagen würde, oh mein, ja. Aber das kann man sich mal geben nach einem Marathon, aber nach einem sehr erfolgreichen Marathon natürlich aus ihrer Sicht. Freuen wir uns sehr, dass sie heute Zeit für uns hat. Ja, und ich hatte ein bisschen stressige Woche logischerweise mit dem Übertragung aus Tokio. Es war leider so, wie ich befürchtet hatte, dass das halt extrem anstrengend ist mit diesen Nachtgeschichten. Ich habe nachher gar nicht mehr auf meine Uhr geschaut, weil die natürlich die ganze Zeit rot geblinkt hat. Ja, nicht erholsam, nicht
Ja.
erholsam, viel zu kurz, kein Tiefschlaf, hast du nicht gesehen, alles Mögliche. Ich war dann wirklich am Limit und gar nicht körperlich, sondern tatsächlich, weil mich das gestresst hat. Ja, einfach negativ gestresst hat. Dann gab es halt noch Auseinandersetzungen im Team, die vollkommen überflüssig waren und die mich unfassbar genervt haben. Auch heute noch Nerven, kriege ich sofort wieder Puls. Und das sind so Punkte, die machen es dann nicht lustig. Ne? Obwohl der letzte Tag wirklich fantastisch war, da kann ich ja gleich noch mal ein bisschen erzählen, wie das aus unserer Sicht war. Aber ich war sehr, sehr froh und das war wirklich, normalerweise mache ich das nicht morgens, aber das war das allererste, was ich morgens gemacht habe, weil ich gedacht habe, boah, wenn du so am Limit bist, ja, du musst vernünftig essen. Ja, ich habe einigermaßen vernünftig versucht zu essen. Das war nicht einfach, weil ich kann dann auch nicht gut essen, wenn ich gestresst bin. Aber das Erste war morgens mir erstmal einen Shake gemacht und erstmal AG1 rein, ist heute wieder unser Partner. Also man hat natürlich auch ja eine psychologische Wirkung daraus, ne? Dass man denkt, okay, ich tue jetzt meinem Körper was Gutes. Ja, ich versorge mich vernünftig mit den Basics, ja, weil ich weiß, ich werde jetzt über den Tag hinaus nicht sehr viel gut essen können, ja. Manchmal hast du dann da eben nur irgendwie Süßigkeiten rumstehen
Ja,
oder
ja.
haust dir mal eine Banane rein. Und selbst ein Sandwich, ja, das ist ja jetzt alles noch nicht viel, ja, und ist auch nicht gut. Und dann beruhigst du auf der einen Seite deinen Kopf, aber du weißt ja auch, okay, ich kriege jetzt das, was ich mal so an Grundversorgung, an Mineralien, an Vitaminen und sowas bekomme. Und also toi toi, ich habe nicht dieses Gefühl mit dem Hals und dass ich jetzt auf der Kippe stehe, sondern bin da wirklich mit extrem wenig Schlaf durchgekommen. Aber gut fühlen ist noch anders.
Ja, es ist jetzt ja auch so ein bisschen wieder die Zeit. Es wird herbstlich. Ich bin heute Morgen mit unserer Kleinen in die Kita, hat es 10 Grad gehabt und hat geregnet. Da hast du schon jetzt gemerkt, das ist kein Sommerregen so mehr. Ne? Das ist so, da fröstelt es einen so am Nacken, wenn da so ein Regentropfen reinfällt. Und gleichzeitig, Berlin war jetzt ja erst der Auftakt. Jetzt stehen ja eine ganze Reihe von Herbstmarathons natürlich an, auch für euch. Und ja, das Letzte, was du natürlich möchtest, ist, dass man jetzt wirklich so knapp davor sich noch irgendwas einfängt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nun mal da. Deswegen ist es umso wichtiger, den eigenen Körper und das Immunsystem zu unterstützen. Ich hatte natürlich in Berlin selbstverständlich meine Travel Packs dabei, heute Morgen auch schon genommen. Ich versuche alles, um eben hier gesund durch die nächsten Wochen zu kommen. Und das könnt ihr auch mit AG1. Und die sind ja schon wirklich ganz, ganz lange Partner bei uns. Ja, die haben das Produkt auch immer wieder weiterentwickelt. Da kommen manchmal Fragen auch zu uns, wieso das so ist, ne? Weil die natürlich versuchen, immer auf Basis der aktuellen wissenschaftlichen Entwicklung das Produkt anzupassen und auch zu optimieren. Und da kam erst in diesem Sommer das neue Update raus, also mit mehr Bakterienstämmen, ein optimiertes Nährstoffprofil für noch umfassendere Unterstützung, einer neuen Zertifizierung durch Informed Choice. Ja, da wurden also AG1 wurde unabhängig auf über 250 verbotene Substanzen getestet, ist auch auf der Kölner Liste nach wie vor, also auch gerade für Sportler hervorragend geeignet, ohne dass man da Bedenken haben muss. Und über unseren Link bekommt ihr eben unser Spezialangebot, in dem ihr on top noch Travel Packs bekommt, ein Welcome Kit mit Shaker, Dose und einem Jahresvorrat Vitamin D3 im Wert von 62 Euro. Gibt kein Netz, also kein, wie sagt man, kein Hook sozusagen. Ihr könnt das jederzeit pausieren oder kündigen. Checkt das aus: www.drinkag1.com/bestzeit.
Ja, und wenn du dann an so einem Sonntag mal 8,5 Stunden gesprochen hast, dann bist du auch ganz schön froh über einen Ingwertee, ne? Da würdest du dich ja auch wahnsinnig drüber freuen, über so einen Ingwertee. Ja.
Halte ich fest. Ich bin, ja. Also meine große Liebe zu Ingwer, die ist ja bekannt. Ich habe mir am Sonntag nach dem Rennen, Samstag vor dem Rennen, habe ich mir noch einen Ingwer-Shot gekauft. Das ist kein Ingwertee, der ist mir doch ein bisschen zu krass, sich das so literweise reinzuziehen. Aber ein Ingwer-Shot, das geht schon, weil ich mir einfach dachte, komm, wir gehen auf Nummer sicher, wir ziehen jetzt hier nochmal alle Register und jetzt schauen wir mal.
Ja, also wir hatten ja auf der anderen Seite natürlich eine WM, die viel, viel besser lief als die anderen Großveranstaltungen in den letzten Jahren, so auf globaler Ebene. An Medaillen, das immer festzumachen, finde ich immer so ein bisschen verkürzt, ja, aber klar ist natürlich dann so ein bisschen die glänzende Fassade, die auch irgendwie stimmen muss, das ist ja klar. Aber es waren eben auch einfach eine Reihe sehr cooler Geschichten. Ja, so aus dem Laufbereich, klar, über Amana hat man ja schon gesprochen. Auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, die Fortschritte im Laufbereich sind ja erkennbar. Das hat sich jetzt noch nicht in Medaillen niedergeschlagen, jetzt was die Stadionleichtathletik angeht. Das Beeindruckendste mit Abstand war für mich wieder Gesa Krause. Ja? Da hatten wir ja letzte Woche schon mal kurz drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen, die Stimme ist noch belegt, ne? Das ist aber eher, weil die Stimmbänder gestresst sind bei mir. Also Gesa, wenn sie angetreten ist, ist sie immer im Finale über 3000 Meter Hindernis gewesen in den letzten 14, 15 Jahren. Und hat sich trotz eines Salto vorwärts mit Schraube und leicht splashigem Eintauchen im Wassergraben da rausgekämpft und ist dann immer noch, das war sie siebte, ne? Das ist halt einfach schon Wahnsinn, ja. Das ist halt so eine unglaubliche Leistung, auch über die Länge ihrer Karriere hinaus. Also da muss ich schon wirklich sagen, das ist wirklich krass, ja. Also dass Robert Faken da Sechster werden kann und so, ja, der hat sich halt auch was erarbeitet da in den USA mit Dan Ritzenhain und so weiter. Das sind alles so Punkte, da würde ich sagen, ja, das ist total cool, aber der will ja noch mehr. Ja, der will halt noch weiter und so, ja. Aber Gesa, da muss ich schon sagen, also das ist richtig tiefer Respekt vor dieser Leistung, die sie da wiedergebracht hat. Und auch im Zusammenspiel da mit ihrem Trainer Wolfgang Heinig. Das ist ja auch eine Weiterentwicklung, ja. Also Leistungen, die jetzt für solche Platzierungen ausreichen, damit hättest du natürlich vor 7, 8, 10 Jahren gewonnen oder mindestens eine Medaille gewonnen. So. Also das ist schon richtig, richtig, richtig hoch anzusehen. Und die geht ja dann unter in einer Medaillenbetrachtung.
Genau,
ja. Das ist ja leider so, ne? Weil dann eben geguckt wird, ja, auf diese Medaillenbetrachtung. Für den DLV ist ja auch die Platzierungswertung, also nicht die Medaille nur, sondern die Top-8-Platzierung wichtiger, weil das eben auch in die Förderung des Deutschen Leichtathletikverbandes einfließt. Und da waren sie jetzt die vierte Nation in der Welt.
Was ich jetzt, ehrlich gesagt, als gut einschätzen würde. Also ich meine,
ja, sehr gut.
Ist ja,
sie ewig nicht.
Genau, wollte ich sagen, nicht. Haben sie das Ruder, finde ich, jetzt auch nicht nur die letzten Jahre, wir können ja ganz explizit auch einfach Paris nehmen, ganz gut nochmal rumgerissen, würde ich sagen.
Absolut. Also es hat auch damit zu tun, dass es besser gelungen ist, die Leute, das spielt nachher im Gespräch mit Fabienne auch noch eine wichtige Rolle, die Leute gesund an die Startlinie zu kriegen. Ne? Also in der Mehrzahl der Fälle. Natürlich hast du immer individuell auch Probleme vorher, aber das war alles in Ordnung. Ja, und dass dann so ein Zehnkampf mal mit so einem packenden 1500-Meter-Lauf entschieden wird, ja, wo es dann wirklich drum ging, ja, wo Leon Neugebauer dann richtig an die Grenze gehen musste und 4:30 laufen musste, das hat schon auch was, ne? Weil vorne ne, uns die Lermi, der ist halt auf 4:05 angelaufen. Im Zehnkampf hinten raus.
Um euch das Rechnen zu erleichtern, zu Hause, ja. 1500 ist jetzt ja vielleicht nicht die klassische Schulsportstrecke, die man vielleicht früher mal gemacht hat. 4:0 und wir reden, genau, wie du sagst, Ralf, Zehnkampf, letzte Disziplin. 4:0 ist 2 Minuten 40 auf 1000 Meter durchgehen. Ja, das ja. Von der Leistung.
Also der war ein bisschen drüber. Er hat es auch nicht durchgehalten am Ende, aber es spielt ja keine Rolle. Das musst du erstmal, ich habe das ja im Kommentar dann auch gesagt, das Herz musst du erstmal haben, da so loszurennen. Ne? Der musste halt 17 Sekunden auf Leo gut machen. Und Leo ist halt bekannt dafür, dass er aufgrund seiner Körpergröße und seiner Fähigkeit ist halt ein schnellkräftiger Typ. Es ist das Gegenteil eines 15-Meter-Läufers. Ja? Und da dann halt so anzubrettern und wirklich das Herz in die Hand zu nehmen und zu versuchen, den unter Druck zu setzen, hat er ja auch geschafft. Ja, der hatte Stress zwischendurch. Aber der hat dann, also Leo hat dann eben auch reagiert und gezeigt, was man da machen muss. Ja, nämlich einfach auch sein Herz in die Hand nehmen und laufen, sodass du dann nachher auf der Bahn liegst und noch nicht mal jubeln kannst. Also das war so, das war das Jubeln. Dann kam ja Niklas Kaul, der ja auch einen fantastischen Zehnkampf gemacht hat. Der ist ja ein Experte, was 1500 Meter angeht, unter den Kandidaten da. Der kam dann zu Leo hin und hat mal geguckt, ob der noch atmet. Das war auch ein sehr schönes Bild. Dann haben sie ja versucht, Leo so aufzuhelfen in einen Rollstuhl rein. Okay. Das ist ja das Letzte, was du möchtest als Zehnkampf-Weltmeister, dann im Rollstuhl rausgebracht werden. Das ist ja so ähnlich, wie die Bedingungen da in Berlin waren, dass halt ja doch auch der eine oder die andere dann nach Zieldurchlauf medizinisch versorgt werden mussten. Ja. Und dann ging Niklas noch mal so hin, ja, und da war, glaube ich, Leo so ein paar Sekunden lang mal so kurz weggetreten, ne, also so leicht vor dizzy, ja, und da zeigte Niklas nur so an, so zu seinem Vater oder zu den anderen Trainern hin, ja, da ist jetzt gerade komplett Ende, ne? Also das hatte schon was. Da siehst du mal, was so ein 1500 da anrichten kann, ne, also innerhalb von 4,5 Minuten kannst du dich komplett zerlegen, ja.
Ja. Ja, ja. Aber also hey, 4:30 und wie du schon sagst, der ist jetzt ja ein großer, kräftiger Athlet, der sicherlich vielleicht, wie soll ich sagen, muskulär andere Präferenzen hat, was Strecken anbelangt, aber 4:30 ist auch ein Dreier-Schnitt, ne? 3:0 ja, durchgehen ja, und das so durchlaufen, das ist schon krass, ja. Ja, umso mehr, also das ist, ich finde das auch gigantisch, weil für mich natürlich generell unvorstellbar ist, wie man in 2 Tagen diese 10 Disziplinen macht. Da gibt es viele Disziplinen, wo ich denken würde, oh nein, auf gar keinen Fall. Und genau, weil man ja weiß, dass den wenigsten, glaube ich, dieser 15-Meter-Lauf, ich sag jetzt mal, liegt oder dass sie ja Bock drauf haben, sich gerade trotzdem sich dann da nochmal hinzustellen und im Zweifelsfall auch so aus dem Leben zu nehmen, ist schon, also nötigt mir sehr viel Respekt ab.
Ja, vor allen Dingen in der Halle wird ja 1000 gelaufen. Das ist sowas, da kannst du dich immer mal zusammenreißen. Weißt du so, das geht noch, aber diese letzten 500 weißt du ja selber, ja. Bei 15 Meter, da geht's nach 1000 los, ja.
Und wir haben das trainiert früher. Das ist ja genau. Also, genau, und da dachtest du trotzdem auch, oh mein Gott.
Ja, ne? Und also das ist schon crazy, ne? Ja, so unterm Strich war ich halt ein bisschen gestresst und der letzte Tag hat mich auch nur so mittelmäßig versöhnt, wobei das ja eigentlich so Highlights sein sollten, diese Finals mit den Medaillen, also mit Leo und Niklas Kaul und die 4x100 Meter der Frauen. Aber war leider nicht so, deshalb bin ich jetzt noch so ein bisschen im Blues. Ne? Dann würde ich sagen, gehen wir mal zu der Frau, die ganz sicher, also hoffentlich keinen Blues hat, wenn wir es gleich nochmal hören.
Ja, wir können vielleicht noch ganz kurz einmal, weil sonst kriegen wir wieder die Nachrichten danach, die uns sagen, ja, ihr habt die anderen ja gar nicht genannt. Also wir werden heute, und das haben einige von euch richtig getippt, wir werden heute einen großen Schwerpunkt auf die aus meiner Sicht herausragende deutsche Leistung legen, die am Wochenende beim BMW Berlin Marathon abgeliefert wurde und die ist nun mal von Fabian Königstein. Aber wir möchten der Vollständigkeit halber natürlich erwähnen, dass auch Domenica Meyer, über die sprechen wir später auch noch kurz, auch eine wirklich krasse Leistung abgeliefert hat, nämlich persönliche Bestleistung gelaufen ist, auch bei sehr herausfordernden Temperaturen und übrigens auch am Anfang recht drückend noch im Rennen. Das war auch wirklich klasse mit einer 2:23:16 war es, glaube ich. Deutsche Männer insgesamt auch, ich glaube, ja, manche, glaube ich, mit den Bedingungen größere Schwierigkeiten hatten als andere. Bester Deutscher war auch mit einer Top-10-Platzierung auf Platz 8, war Hendrik Pfeiffer. Mojo war krass, also Johannes Motschmann, der eine Sekunde sogar nur an seiner persönlichen Bestleistung vorbeigeschrammt ist. Sebastian Händel und Haftom Welder, die hatten ein bisschen zu kämpfen und mussten das Rennen dann leider aufgeben. Und auch eine Leistung, klar, Frauen, Rosemary Van Giroux gewonnen, auch krass. Da war es sehr, sehr eng in der Spitze, ne? Fabienne Sechste geworden. Das ist, ist natürlich klasse. Aber Sebastian Saave, das muss man auch nochmal sagen, weil da haben wir natürlich das viel danach diskutiert worden, debattiert worden, was wäre möglich gewesen mit dem Wetter von Sonntag, von Montag. Montag früh war ja gleich ganz anderes Bild. Und 19 Kilometer Alleingang, 202 tief für diese Bedingungen. Ich bin ja wirklich jemand, der sich versucht, von diesen Hypes nicht immer komplett anstecken zu lassen. Und natürlich gab es im Vorfeld viel Diskussion, was ist möglich, was kann er. Und ich habe das sehr weit weggeschoben. Aber ich gehöre jetzt selber danach zu denen, der das vor Ort erlebt hat. Und ich sage, bei den Bedingungen von letztem Jahr oder von Montag nur, unter 2 Stunden war realistisch. Das wäre realistisch gewesen. Und das ist crazy. Das ist irgendwie crazy.
Ja, das ist irgendwie crazy. Ich bin mit Top-Top-Leistungen nach den letzten Monaten bei kenianischen Läuferinnen und Läufern leider vorbelastet, weil ich dem jetzt nicht mehr so zujubeln kann wie vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren. Dafür war da einfach zu viel. Keine Unterstellung, aber so geht es mir damit. Also ich bin da jetzt nicht mehr so, ja, denk an Chicago letztes Jahr, also das, ja, ja. Also wir haben ja noch ein paar Marathons jetzt im Herbst vor uns, ich bin sehr, sehr gespannt, was da passiert, aber das muss man sich ja auch mit ein bisschen gemischten Gefühlen inzwischen beäugen. Umso mehr freut es uns, dass wir mit Fabienne, mit der wir hier ja schon ein, zweimal gesprochen haben, und das war nicht immer nur zu einem Moment, wo sie auf der Sonnenseite des Läuferinnenlebens unterwegs war, heute sprechen können. Denn das lohnt sich erstens immer extrem mit ihr zu sprechen. Und es macht ja auch Spaß, wenn man so eine krasse Leistung mit ihr besprechen kann. Also, ne, auf geht's in unser Gespräch mit ihr und mit dem speziellen Sven.
Ja, und da sitzen wir heute zugegebenermaßen sehr früher Morgenstunde. Ungewohnt, glaube ich, für zumindest 3 von 4 Beteiligten. Ich war, oder sagen wir mal, nicht ungewohnt, aber ich sag mal, Fabienne und ich hatten beide heute schon eine Mission sozusagen, unsere Kinder zu versorgen. Deswegen war es für uns jetzt ein bisschen zeitkritisch. Aber wir haben es alle geschafft und wir haben den Sven dabei. Auch eine ganz spannende Geschichte. Sven Hock, also ungeplanterweise ein bisschen Social Media mäßig viral gegangen, da kommen wir gleich dazu, was da los war. Ich glaube, das werden einige von euch wahrscheinlich auf ihrer For You Page gehabt haben, nach dem BMW Berlin Marathon. Und wir haben, da haben übrigens sehr viele von euch richtig getippt, weil ich gestern auf Instagram in der Story ja mal rumgefragt habe, was ihr vermutet, wer heute hier zu Gast ist. Da war schon, sag ich mal, eine 60-40% Tipp Schwergewicht für dich, Fabienne Königstein. Häufiger bei uns schon zu Gast gewesen, ich glaube 1 oder 2 Mal, und das letzte Mal haben wir leider ja auch eher mal über die nicht so schönen Seiten vom Profisportleben gesprochen, nämlich die Schwierigkeiten, und umso mehr freut es uns natürlich, dass du nicht nur durch die Widrigkeiten dich durchgekämpft hast, sondern am Wochenende beim Berlin-Marathon also für mich eine der überhaupt outstanding Leistungen abgeliefert hast, weil ich war ja da, zwar nicht nur ganz kurz auf der Strecke, also ich habe trotzdem, das hat mir schon gereicht, diese 7 Kilometer locker laufen, wo ich mir dachte, holy shit, das sind jetzt eigentlich, wären jetzt nicht meine Bedingungen, um hier schnell Marathon zu laufen, und umso beeindruckender ist deine Zeit, denn die ist du bist jetzt drittschnellste deutsche Marathonläuferin ever mit 2:22:17, ja, das ist wirklich crazy. Und ich glaube, das hätten im Vorfeld nicht so viele erwartet. Einfach jetzt erstmal nicht, weil sie es dir nicht zugetraut hätten, sondern erstmal auch alleine aufgrund der erwarteten Temperaturen. Ich sag aber noch was, bevor wir jetzt gleich noch zu Svens Geschichte kommen.
Das kann nicht dein Ernst sein. Du wolltest jetzt kurz Hallo sagen und du redest schon seit 4 Minuten.
Aber warte. Eine Geschichte noch, weil ich war Freitag. Ich war kurz auf der PK der Männer, weil ich kam erst Donnerstagabend an. Das heißt, ich habe die Frauen-PK leider verpasst, aber ich habe Fabienne danach kurz in der Lobby getroffen. Und wir hatten uns halt so gesehen und gesprochen. So. Fabienne hat gesagt, ich laufe am Sonntag auf unter 2,23 an. Und ich dachte so, okay, also erstmal ist so schon krass, aber mit den Bedingungen auch krass, aber dann auch eine 2,22,17 rauszuhauen, das ist schon Respekt.
Guten Morgen, Fabienne. Wie geht's dir? Wo bist du?
Also erstmal vielen, vielen Dank für die einführenden Worte. Und ja, ich weiß auch noch gut, wie ich vor knapp einem Jahr hier war, damals als Athletenvertreterin angefragt. Und das war wirklich so einer der Tiefpunkte meiner Karriere. Wir haben dann nach der Aufzeichnung noch ein bisschen gesprochen. Das Gespräch ist mir da auch echt hängen geblieben. Ich glaube, da habt ihr auch nochmal deutlich gemerkt, was für eine gefrustete Athletin da gerade vor euch sitzt. Aber ich bin dran geblieben. Habe kontinuierlich mein Training gemacht und bin halt überglücklich, dass ich jetzt endlich dieses Niveau zeigen konnte, von dem ich selber ja, zumindest seit dem Hamburg-Marathon, 9 Monate nach der Geburt, wusste, dass ich das erreichen kann, wenn ich halt mal endlich gesund durchkomme. Und dieses Jahr, nach 2 ausgefallenen Herbstsaisons, stand ich endlich richtig fit und richtig gesund an dieser Startlinie vom Berlin-Marathon und konnte dann einfach auch zeigen, für was ich trainiert habe.
Also die Rahmenbedingungen, die schauen wir uns gleich nochmal en Detail an, weil wir hatten ja im Vorfeld schon so eine Ahnung, ne, nach den 10 Kilometer Straßen und so, also da war ja schon klar, dass du auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg warst, heißt noch lange nicht, dass man einen Marathon in 2,22 laufen kann, aber das dröseln wir gleich nochmal auf. Jetzt bist du in dieser wunderbaren Phase nach dem Marathon. Man lässt sich durch die Straßen der Heimatstätte tragen, trifft sich mit Freunden, chillt ein bisschen entspannt im Urlaub. All das leider nicht.
Nee, du spielst auf den Umzug an.
Ja. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, dass ihr in dieser Woche umzieht?
Ganz pragmatisch. Ich will ja irgendwo so schnell wie es geht dann zu meinem Mann nach Magdeburg. Klar. Der ist seit Februar dort. Das sind 600 Kilometer von hier. Das ist eine schwierige Zeit, weil er ja zeitweise auch dann 2, 2,5 Wochen nicht bei uns hier in der Nähe von Karlsruhe ist, weil einfach der Weg so weit ist und weil er Schichtdienst hat mit den Kliniken. Das Schöne war, dass er dann oft, aber wenn er da war, dann halt irgendwie auch mal 5, 6 Tage am Stück da war. Das heißt, da war irgendwo ein bisschen Druck dahinter, wobei ich immer gesagt habe, ich ziehe auch dann erst um, wenn eben Haus geklärt ist, Kindergartenplatz geklärt ist. Ja, und die Rahmenbedingungen halt stimmen, dass ich da oben dann auch gleich mein Training machen kann. So, und dann ist natürlich jetzt Ende des Monats ein guter Zeitpunkt, um zu wechseln. Und nach dem Marathon steht ja nicht mehr viel Training an. Und dann haben wir halt direkt beschlossen, den Umzug, morgen steht das Umzugsunternehmen dann vor der Tür, zu planen. Aber es ist natürlich, also ist stressig, ne? Und es war, wenn jetzt irgendwas schiefgegangen wäre, hätten wir uns wahrscheinlich in den Popo gebissen, weil jetzt eine Marathonform noch mal länger zu halten, wäre wahrscheinlich unmöglich.
Aber ist es wirklich so, dass du nach so einem ja sehr positiven Erlebnis, nach einer tollen Zeit und dann mit so einem Glücksgefühl da sicher ja auch irgendwie rausgegangen bist, sind dann die nächsten Tage auch einfacher? Also einfach körperlich einfacher, dass das wirklich einen Unterschied macht, wie du heute die Treppen rauf und runter gehst? Mit einer Kiste in der Hand?
Ja, wie gesagt, das Umzugsunternehmen kommt ja zum Glück, dann brauche ich keine Kisten schleppen. Nee, also körperlich ist schon schwierig. Ich habe auch den Marathon echt nicht so gut weggesteckt wie die davor. Ich bin ja auch immer die sagen, ja, jetzt mit Carbon-Schuhen, da kann man definitiv mehr als 2 Marathons laufen, da bist du 3 Tage später wieder hergestellt. Das ist diesmal echt nicht so. Es erinnert mich vom Muskelkater schon so von dem Niveau, wie ich es vor Carbon kannte. Das heißt, das geht alles sehr viel langsamer, aber mental bin ich halt total entspannt. Ja, ne? Also ich hätte schon noch so ein bisschen was hier und da zu sortieren. Ich denke mir, was ich jetzt halt nicht schaffe, mein Gott, dann die Möbelpacker morgen, die packen mir auch die Umzugskisten. Das kann ich allen nur empfehlen, die eh ein Umzugsunternehmen engagiert haben, weil das macht preislich keinen großen Unterschied mehr. Denke ich mir halt, oh Gott, im Zweifel, dann packen sie halt das noch nicht aussortierte Zeug auch mit ein. Da muss ich halt in Magdeburg wieder mehr noch ranklotzen und machen.
Ja, das ist ja auch
also
so eine.
Also so mental entspannt.
Ja, das ist ja schon auch so eine sehr persönliche Frage, ne? Ob man fremde Menschen an seine persönlichen Sachen ranlässt oder nicht. Ne? Das ist ja auch so ein Ding. Das wäre so ähnlich, als würdest du sagen, okay, ich lasse jemand anderen meine Wettkampfsachen packen. Würde man ja wahrscheinlich nur mit seinem engsten Umfeld machen. Ja, sonst würde man es ja vielleicht nicht machen, aber. Nachher sind die Schuhe nicht.
Ja, das ist so das. Aber hier, da sehe ich ja, was sie vergessen haben, vielleicht einzupacken.
Ja, okay.
Im Zweifel. Ich muss ja die Wohnung dann auch noch übergeben am Samstag. ja.
Das ist eine coole Woche. Ne?
Sag mal, wo wir aber schon, ich habe es wirklich gut geschafft, den Fokus auf Berlin zu halten. Also das ist auch was, glaube ich, wo ich ziemlich outstanding bin, ne, dass ich es dann schaffe, einfach alles andere liegen zu lassen. Und dann mache ich halt knallhart meinen Mittagsschlaf, weil ich weiß, der gehört auch Teil meines Jobs. Und dann habe ich zwar eine To-Do-Liste, die ewig lang ist, aber ich behalte die Ruhe und den Fokus für Berlin. Also das hat super geklappt.
Also auf der anderen Seite habe ich manchmal auch den Eindruck, wenn man noch was anderes hat, als nur an den kommenden Sonntag zu denken, ist das vielleicht auch manchmal nicht so schlecht.
Also ein Umzug, glaube ich, ist da eine Nummer zu groß.
Hast du recht. Also bevor wir jetzt tiefer nochmal in deine Vorbereitung einsteigen und in deinen Lauf einsteigen und so weiter, ja, holen wir jetzt mal den Sven dazu. Fabienne hat die Geschichte von und um Sven noch nicht gehört. Deshalb, Fabienne, mach dich bereit für eine außergewöhnliche Geschichte. Ja, ich leite mal kurz ein. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die an der Straße an der Seite stehen und ein Herz für Laufen haben. So ähnlich ist es bei Sven auch. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht nicht perfekt equipped sind auf dem Weg von Start bis Ziel. Aber tatsächlich ist der Sven auf einen Amerikaner getroffen, der eigentlich sehr ambitioniert unterwegs war in Richtung 2 Stunden 40. Da ist die Zahl derjenigen, die vielleicht nicht so richtig clever equipped sind sehr klein. Und dennoch musste Sven dramatisch eingreifen und hat es in einer Geschwindigkeit, in einer Selbstlosigkeit getan, die außergewöhnlich ist. So Sven, jetzt du. Du stehst an der Seite, ja, bist lange nicht mehr gelaufen, siehst ihr alle, denkst, ihr seid alle total bescheuert und schon kommt jemand und hält vor dir an.
Genau, ich stand bei Kilometer 10 war das ungefähr mit meinen zwei Söhnen, meiner Frau. Meine Söhne haben zum ersten Mal Marathonrennen gesehen, die sind 2 und 5. Und war auch voller Euphorie, Stimmung war super und vor mir zieht auf einmal ein Läufer, der eigentlich sehr flott unterwegs war, seinen rechten Schuh aus und wirft den quasi vor meine Füße und die Sohle ist abgegangen. Also komplett weg. Und er wollte schon fast eigentlich in Socken weiterlaufen. Also rechter Fuß ohne Schuh in Socke und ich dann so, hey, stopp, ich habe hier meine Schuhe, habe die schon ausgezogen und habe 2 Tage zuvor Essex-Schuhe bekommen, war nun gar nicht eingelaufen und gebe ihm meinen rechten Schuh und wollte ihm auch meinen zweiten geben. Und er hat sich total gefreut. Die Leute, meine Frau hat das gefilmt, witzigerweise. Und dann habe ich gesagt, hier, nimm den zweiten auch noch. Ja, nimm ihn zumindest mit. Und er so, nee, one is enough. Ich kannte den bis dahin noch nicht. Das ist der Jay, der kommt aus den USA. Und ja, so ging das dann sein Lauf. Und meine Frau hat das gefilmt und dann geteilt und ja.
Und schwupps, ging das Ganze viral. So, die Geschichte, ihr Lieben, geht noch weiter. Erstmal war es natürlich ein unfassbares Glück für den Jay, dass du, Sven, dieselbe Schuhgröße hattest wie er. Ja, das ist ja erstmal ein Ding. Ja.
Und so schnell reagiert. Stell dir mal vor, du stehst ja auch nicht erst seit 10 Minuten dann da, sondern du stehst ja schon da eine Weile und feuerst da an. Und das ist ja dann, also auch 2,40, da klar, da ist jetzt die Luft ein bisschen dünner, aber auch jetzt nicht, dass da nur 3 Leute langlaufen, sondern da sind ja schon viele unterwegs. Dann bleibt plötzlich jemand stehen und zieht seinen Schuh aus, weil die Sohle nicht mehr dran ist. Und dann erstmal
so. Leute, die Sohle war komplett ab. Ja, die war einfach mal komplett ab. Also das habe ich, wir erinnern uns ja vielleicht noch an Innensohlengate.
Ja, bei
erinnert
bei
ihr euch noch vor. An Elliot? Ja, genau. Wo die Innensohlen rechts und links an der Seite rauskamen, weil die einfach nicht befestigt waren. Ja, das kann ja passieren, wenn du nagelneue Schuhe hast. Ja, und ja, kennen wir ja von euch Profis, ihr holt die ja taufrisch aus einer vorgekühlten Kiste, also ein paar Tage vorher. Aber ja, in der Regel doch relativ weit vorher, aber müsst ihr uns gleich nochmal erzählen. So, du hast aber ja, Sven, mit dem Jay jetzt schon mehrfach konferiert und hast erzählt, das waren gar keine nagelneuen Schuhe, aber auch, also sagen wir mal, die Schuhwahl, wie du es mir erzählt hast, finde ich auch schon schräg, ehrlich gesagt, ja.
Ja, also die waren anscheinend 7 Jahre alt. Er ist damit schon einige Rennen gelaufen, nimmt nur für Rennen und das Skurrilere ist ja noch, wahrscheinlich Ralf, sagst du das gleich noch, der zweite Schuh ist auch noch kaputt gegangen.
Ja.
Also, er hätte doch beide Schuhe nehmen sollen von mir.
Ja. Also, das
Vielleicht lag es auch in der Hitze, ja. Es war natürlich wahnsinnig heiß an dem Tag.
Okay, es waren, wie soll ich sagen, Schuhe eines großen amerikanischen Mitbewerbers, ja, die offensichtlich nach 7 Jahren und nur bei Wettkämpfen tragen, gedacht haben, okay, die Sohlen lösen sich jetzt mal ab vom Rest des Schuhs. Also einfach mal komplett weg, die Sohle, ja, komplett raus. So, da ist er losgelaufen und hat einfach nicht den Rat von Sven befolgt. Und war dann, hilf mir Sven, ich glaube 7 oder 8 Kilometer vor Ende, stand er dann mit dem zweiten Schuh ebenfalls die Sohle ab, wieder am Straßenrand.
Ja, ich war leider nicht da. Also ich da war nicht
mehr im Bücken. Also du wärst ja hinterhergelaufen, aber deine Form ist nicht ganz so gut im Moment. Ja.
Die ist nicht ganz so gut.
Ja, obwohl du bist tatsächlich auch in dem Bereich mal gelaufen, hast du gesagt, oder?
Genau, ich bin 3 Marathons gelaufen, den letzten in Shanghai vor 12 Jahren. So eine Hobbyzeit von 3,30. Also jetzt nicht außergewöhnlich gut. Aber ich habe dem Chef versprochen, oder er hat gesagt, so, er läuft Japan. Ich habe gesagt, wir laufen auch mal zusammen. Und der hat auch gesagt, wenn ich in den USA bin, dann let's do something together und let's see. Ja, also
ja, und jedenfalls, ne, steht er dann 7, 8 Kilometer vorm Ende mit dem zweiten Schuh da, und da war kein Schuhsamariter in der Nähe, der die passende Größe hatte. Von da aus ist er mit Socke ins Ziel gelaufen. Boah,
das ist ja Wahnsinn. Also mit, hoffentlich dann mit beiden Socken, weil sonst ist er auch voll...
Nee. Mit dem Schuh von Sven und einer Socke.
Okay, krass.
Ja.
So, die Geschichte, das ist so schon krass, auch dass man dann wirklich auf den zweiten Schuh verzichtet, weil man,
oder?
Muss ja davon ausgehen, dass die Schuhe unterschiedlich sich laufen und dass man dann die letzten 32 Kilometer komplett unrund läuft. Und ich finde es auch sehr beeindruckend, Sven, wie schnell du da gehandelt hast. Da merkt man dann, glaube ich, dass du selber auch schon Marathon gelaufen bist, weil so blitzschnell reagieren kann man nur, wenn man da richtig mitfühlt und weiß, was jetzt wirklich Sache ist und wie frustrierend das ist.
Also das Video verlinken wir natürlich, ist ja klar. Ja. Nochmal, warum hat deine Frau überhaupt gefilmt? Es ging ja gar nicht jetzt um Jay oder um die Situation, sondern ihr habt ja einen Bekannten irgendwie erwartet. Ne? So war es, glaube ich, oder?
Wir haben auf einen Freund gewartet, genau, auf den Champiero aus Zürich, und der am Wochenende zum Besuch war und den Marathon gelaufen ist. Und deswegen war sie mit dem Handy auf Video-Mode, und auf einmal hat sich die Situation so ereignet.
Ja, aber das ist ja immer, weißt du, ohne das Video ist die Geschichte auch natürlich sehr schön, aber mit dem Video ist sie halt direkt viral. Ja?
Wurde aufgegriffen, du bist jetzt, von mehreren anderen Outlets.
Genau, du bist jetzt ein Held in der amerikanischen Laufszene, und es wird jetzt nicht kleiner, wenn wir dich hier teilen.
Also genau, verrückt. Es gibt einen Account in den USA, die haben 3,5 Millionen Views auf dem Video.
Ja, du musst direkt Autogramme geben, sobald du Touchdown in US of A. So, dann, wie habt denn ihr dann Kontakt bekommen? Weil es ist ja nicht so einfach, im Post-Race-Bereich jemanden zu finden. Hast du deinen Schuh wieder bekommen?
Genau, ich habe den bekommen. Der schaut jetzt ein bisschen anders aus als der andere. Voll mit Schweißflecken. Ist ein dunkler Schuh und deswegen, also sehr verrückt. Der andere ist komplett neu. Der andere natürlich so ein bisschen... eine andere Farbe jetzt. Er hat die Handynummer, während wir die Schuhe getauscht hat, also cool, sehr intuitiv von ihm, einer Frau gegeben, die neben uns stand. Und dann habe ich ihn kontaktiert, weil ich konnte ihn ja auch verfolgen, als er im Ziel war. Weil ich hatte seine Startnummer aufgrund des Videos. Und dann habe ich ihn kontaktiert und bin dann kurz mit dem Rad hingefahren. Ist nicht weit von uns. Und dann haben wir uns getroffen.
Ja, was für eine grandiose Geschichte, muss ich ja wirklich sagen. Nochmal, Sven, du bist eigentlich auch mal in der Sportartikelbranche gewesen vor langer, langer Zeit, ja, bei dem Bruderunternehmen von Adidas auf der anderen Seite, das heißt, glaube ich, Puma. Ja, kleiner Shoutout. Gibt eine geile Doku ab dieser Woche, glaube ich, bei Disney Plus. War of Brands, meine ich, heißt die, ja. Habe ich noch nicht geschaut, aber lohnt sich vielleicht, da mal einen Blick reinzuwerfen über das Entstehen dieser beiden Weltmarken da in einem doch überschaubaren Nest, nämlich in der Herzogenaurach. Deshalb hast du ja so ein, logischerweise eine andere Bindung zu Sport, zu dem, was da passiert und so. Meinst du, dass das auch ein Grund gewesen ist, dass du diese Gesamtsituation da einfach viel schneller erfasst hast, was da Tango ist? Weil, oder bist du sonst auch ein Mensch, der sehr schnelle, spontane Entscheidungen trifft?
Schwer zu sagen. Ich glaube, das war einfach sehr intuitiv. Ich finde Sport super in allen verschiedensten Sportarten und fieber da auch gerne mit. Und ja, ich war einfach total euphorisiert, das Rennen zu begleiten und dann ist man einfach so am Straßenrand und ja, ich habe dann halt relativ schnell reagiert, ja, so eher intuitiv. Ja.
Und ihr habt aber jetzt auch noch weiter Kontakt. Jay ist schon wieder zurück, noch nicht zurück.
Genau, der besucht noch Freunde hier, Familie und dann geht's wieder zurück für ihn in die USA und ja.
Und
wir schicken uns mal Videos, wer wo verlinkt wird oder wenn das Video geteilt wird. Und es ist irgendwie eine schöne Story, haben uns auch zum Essen eingeladen, dann nach dem Rennen und
ja. Ja, das ist natürlich unfassbar, ja, solche Freundschaften, die dann durch solche Situationen. Ich dachte, ihr schickt euch jetzt jeden Morgen, welchen Schuh ihr anhabt, damit das passt, wenn ihr tauschen müsst.
Ja.
Ja, auf jeden Fall, Sven, riesen Shoutout, ja, der, wie soll ich sagen, der Schuhsamariter des Wochenendes, auf jeden Fall, große Geste und unfassbar cool agiert und reagiert und auch nochmal ein Shoutout an deine Frau, ohne Video, ja, ist es nur halb so schön, ja,
klar.
Da muss ich sagen, gehört auch eine Menge dazu, dass man das so verfolgen kann, weil sie natürlich sauber mitgeschwenkt hat. Ja, also da sehe ich bei uns im professionellen Bereich oft schlechtere Schwenks und schlechtere Fokussierung und so. Also, ne? Macht was her. Ne? Hör mal, vielen Dank für deine Geschichte großartig. Hier bei uns. Ganz großer Sport, dass du für uns Zeit hattest und wir das kurz hier mit dir erzählen konnten. Es gibt so viele Geschichten in so einem riesen Marathon und das ist eine ganz besondere. Und nochmal, ja, Chapeau für dein Läuferherz. Ja, danke dir, Sven.
Danke, ja.
Ja, Fabian, wir haben es ja gesagt, ne? Besondere Geschichte. Das ist ja sowas, was du logischerweise gar nicht mitbekommst. Also auf der einen Seite, du kriegst ja sehr viele von den Geschichten, die hinter dir passieren, nicht mit. Und ganz viele der Leute, die ins Ziel kommen, ja, das habe ich mehrfach beobachtet, fragen als Erste, wer hat gewonnen?
Ja? Wie lief es bei den Deutschen?
Und dann trifft man sich ja woanders. Ja? Also wie viel von den Zeitgeschichten, von den auch Geschichten, die vielleicht vor dir bei den Männern passieren oder hinter dir bei den anderen Deutschen passieren, bekommst du eigentlich mit oder wann bekommst du die eigentlich mit?
Ja, während dem Rennen auch nicht, logischerweise. Ja, klar. Also mir war auch überhaupt nicht klar, dass ich so nah an diese Topspitze im Frauenbereich dran bin.
Auch nicht?
Nee, also ich wusste tatsächlich auch meine Platzierung nicht. Mein Mann hat sie mir zwar als reingerufen, aber in Berlin ist ja so eine Stimmung, so laut. Also ich weiß, irgendwann hat er mal was von Top Ten, weil das war ja schon irgendwo auch ein bisschen unser Ziel, das war immer im Hinterkopf. Aber ich konnte überhaupt nicht sagen, weil da war eine Frau auch vor mir, ob er mir jetzt gesagt hat, die ist auf dem 10. Platz oder ich, ja. Es hätte aber, glaube ich, auch wirklich nichts ausgemacht, keinen Unterschied gemacht, weil du läufst halt dann eh irgendwann irgendwo dein Rennen und sammelst die Leute nach vorne ein, so gut du kannst. Genau, und dann im Ziel, jetzt gerade als beste Deutsche, dann wurde ich natürlich gleich von RTL abgefangen und musste da einen ziemlich weiten Weg auf deren Bühne hoch. Nein, ich durfte, genau. Ich habe ein bisschen gewitzelt und gesagt, boah, nächstes Mal baut ihr bitte euer
das kann ich allerdings verstehen.
Eure Bühne ein bisschen näher ans Ziel.
Ja.
Genau, und dann ja, mich erstmal umziehen, ne? Trockene Sachen an, Recovery Shake trinken und erst wirklich dann, als ich im Bus saß, auf dem Weg zum Hotel zurück, habe ich gedacht, ey, was haben denn eigentlich, ich hatte auch einige Freunde im Feld, was haben denn die gemacht? Da habe ich dann mal angefangen, selber in den Ergebnissen zu gucken.
Das ist aber total krass, weil, also ich habe ja, ich habe deinen Zieleinlauf ja leider nicht gesehen, weil ich zu der Zeit ja noch im Einsatz war. Ich hatte einen Knopf im Ohr und ich habe teilweise zumindest die Kommentierung mitbekommen, wobei das natürlich dann auch nur bruchstückhaft war. Das heißt, ich habe im Nachgang jetzt erfahren, natürlich im Zielbereich, auch im Top-Bereich, nicht nur im Amateurbereich, müssen sich schon auch krasse Szenen abgespielt haben. Wie bist du denn ins Ziel gekommen? Also warst du, gemessen jetzt erstmal an der krassen Leistung und den äußeren Witterungsbedingungen, warst du noch relativ okay? Weil zum Beispiel von Rosemary Vanjiru, die war ja, glaube ich, der ging es gar nicht gut. Die musste, glaube ich, auch dann erstmal ins Krankenhaus, soweit ich das noch dann im Nachgang mitbekommen habe. Und da muss es wohl ähnliche Szenerien im Männer- und Frauenbereich gegeben haben. Wie ging es denn dir, als du dann ins Ziel gekommen bist?
Also mit dem Kreislauf hatte ich keine Probleme, das nicht, aber man hat es ja auf RTL dann auch gesehen, also ich war einfach muskulär total platt dann schon, mir hat auch ein bisschen die linke Hüfte wehgetan, weshalb ich ja eigentlich kaum einen Schritt vor einen anderen machen konnte. Und aber auch wirklich im Grunde erstmal, ich glaube so von meiner eigenen Mentalität her mich am liebsten eigentlich erstmal eine ruhige Ecke gebraucht hätte, um mich mal zu sortieren. Das wäre eigentlich das, was ich in dem Moment wirklich so gebraucht hätte.
Dafür warst
hätte
du leider viel zu gut.
Gib mir mal eine Viertelstunde da im Schatten in der Ecke mit 2 Liter Wasser und dann komme ich. Aber da ist so viel drauf eingeprescht. Ich glaube, ich habe mich gar nicht groß hinterfragt, wie es mir jetzt eigentlich geht, sondern habe mehr funktioniert. Ja. Und habe auch einfach gebraucht, bis das alles angekommen ist. Es ist natürlich schön, dass dann mein Mann auch im Ziel war und mich direkt umarmt hat.
Ja, gut, das ist ja erstmal so der sichere Hafen. Ne? Also, dass man da direkt jemanden hat, wo man weiß, okay, der fängt mich jetzt mal kurz auf und da habe ich jetzt mal so ein paar Sekunden. Ne? Aber dann, klar, das ist schon so, wenn man sehr schnell läuft, dann gibt es halt ein paar Verpflichtungen oder, naja, gedachte Verpflichtungen, die dann auf dich warten.
Ich will da auch jetzt gar nicht meckern oder so. Ich bin zum Beispiel 2019, bin ich beste Deutsche beim Halbmarathon in Berlin geworden. Und dann durfte ich noch eine Ehrenrunde drehen. Und das war damals ein richtig tolles Erlebnis für mich. Ich habe das echt genossen, dann nochmal hinter die Ziellinie zu dürfen und an den Zuschauerrängen und Abklatschen und Autogramme. Und ich habe das so im Kopf noch gehabt und habe gedacht, ich schaffe das jetzt gar nicht. Bitte keine Ehrenrunde. Die kann ich da nur entlang humpeln. Also es ging mir jetzt wirklich dann nicht, wenn ich so drüber nachdenke, so richtig prächtig ging es mir nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht kollabiert und musste ins Krankenhaus oder in eine Eistonne. Also ich habe auch noch mit dem Notfallärzten dort gesprochen. Die hatten natürlich wahnsinnig viel zu tun bei den Temperaturen und hatten wirklich etliche Athleten, die auch extremst hohe Körperkerntemperaturen im Ziel hatten, die dann erstmal in die Eistonne mussten, aus medizinischer Sicht.
Also ich glaube, das versteht niemand, auch nicht von unseren Zuhörern, so dass das jetzt dass du das jetzt nur negativ irgendwie empfunden hast oder so. Nur ich glaube, dass ganz viele jetzt ja eben nicht unbedingt diesen Ablauf so richtig vor Augen haben, was dann teilweise eben auch auf jemanden wie dich wartet, wenn du so eine krasse Leistung abgeliefert hast. Du bist natürlich, und das hast du ja schon geschildert, natürlich bist du auch erschöpft und kaputt und vielleicht zwickt es auch hier und da. Und da sehen sich, glaube ich, oder können sich viele, glaube ich, auch reinversetzen, die dann vielleicht auch langsamer ihren Marathon im Rahmen, aber ihre Möglichkeiten ja dann trotzdem ambitioniert laufen. Du bist im Ziel erstmal kaputt. Und bei dir beginnt dann aber halt sofort so ein Automatismus, den man selber ja nicht steuern kann. Dann warten da erstmal diese 27 Fotografen und wollen wahrscheinlich nochmal, dass du irgendwie Zielbanner oder irgendwie eine Jubelpose machst. Und dann steht wahrscheinlich schon Marc da und sagt, pass auf, wir sind live, RTL möchte jetzt hier das. Und danach stehen wahrscheinlich die Leute noch da vom SCC, die noch vielleicht einen Aufsager wollen. Und dann, weiß ich nicht, manchmal damals bei mir waren auch manchmal schon Leute von der Zeitung irgendwie da in dieser Mixzone gestanden. Vielleicht habt ihr das aber auch erst im Hotel dann gemacht. Aber auf jeden Fall, das dauert ja wirklich erstmal, bis du wirst da ja so durchgeschoben gefühlt. Ich glaube, das ist schon total wertvoll, mal sowas auch zu hören für euch zu Hause. Ja, das ist zwar schön, wenn man gut läuft, aber da bist du
erstmal nicht. Du musst ja auch bleiben bis zur Siegerehrung, ne? Das ist ja auch noch, du kannst da noch nicht fahren. Siegerehrung gibt es ja auch noch da direkt?
Nee, das sind tatsächlich nur die Top 3. Okay. Also die Deutschen werden da nicht mehr geehrt und bei den Frauen ist die ja sogar wirklich ausgefallen.
Jetzt muss ich mich schon wieder echauffieren. Ja. Die Deutschen werden in Berlin nicht geehrt am VIP-Bereich. Für die Zuschauer und
abends Fans. Dann bei der After Race.
Ja, ich verstehe das schon. Verstehe das. Also nochmal zum Unterschreiben. Der Berlin-Marathon, also das ist diese Stadt in Deutschland, ne? Also diese kleine Stadt in Deutschland, ja, wo der größte deutsche Lauf Marathon stattfindet, der würdigt die besten Deutschen nicht am Ziel. Das finde ich relativ gut. Aber ihr kriegt ja auch fette Prämien, ne? Gab es Prämien noch dieses Jahr für beste Deutsche?
Nee, auch nicht.
Keine Prämie für beste Deutsche. Okay, machen wir mal so. Ich glaube, das ist ein krasser Irrweg, der da eingeschlagen wird. Also ein krasser, das ist jetzt meine Meinung, ja, musst du gar nicht so sagen, Fabian. Ja, das ist ausschließlich meine Meinung. Das ist einfach respektlos. Einfach respektlos und reden wir hier über deutsche Laufszene. Ja, ich würde noch 25 Ostafrikaner mehr einladen. Nichts gegen die, braucht man, um ein A-Level zu haben und so weiter. Aber das ist respektlos.
Aber du wirst.
Also ich bin da schon bei dir, Ralf, aber um jetzt nochmal ein kleines Positives hier dazu beizutragen, also wo Berlin wirklich bekannt für ist, ist, dass sie im Nachhinein für außergewöhnliche Leistungen auch nochmal Prämien auszahlen, die vorher gar nicht ausgemacht waren.
Das stimmt,
ja. Und das machen die auch, da kann man drauf vertrauen. Also so zahlen die dann schon noch ihren Respekt auch, aber ich finde auch, eine nationale Wertung müsste beim Berlin-Marathon integrieren.
Es gibt ja immer unterschiedliche Formen der Anerkennung. Ja, das eine ist natürlich, dass du als beste Deutsche mit einer herausragenden Zeit auch im Gesamtkontext der jemals in Deutschland gelaufenen Frauenzeiten sehr, 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 sehr weit oben stehst. Und natürlich ist ja dann eine Anerkennung, dass du da natürlich das Interview bei dem übertragenen Sender hast, dass du natürlich auch noch für die Welt wahrscheinlich ja ein englisches
Interview. Eine eigene Kamera, ne? die beste deutschen Läufer.
Englischsprachiges Interview hast du wahrscheinlich auch noch gemacht, ne? Für die Internationals?
Nein, auch nicht.
Auch nicht, okay. Aber dass dann natürlich eine Befassung mit dir danach stattfindet, das ist ja die eine Wertschätzung. Aber eine Siegerehrung vor den Menschen, die dort sind, ja, die nur wegen der Marathon-Zieleinläufe dort stehen, ja, ist ja auch so wie der Applaus eines Schauspielers, ja, nach einer Aufführung. Und ihr macht ja auch letztlich eine Aufführung, das ist ja klar. Dass das nachher auf deinem Konto Auswirkungen hat, das hoffen wir ja alle. Das ist aber ja etwas, was jetzt eher mittelbar ist. Es ist nicht unmittelbar, ja, aber du hast ja gesagt, diese Ehrenrunde beim Halbmarathon hat dir was bedeutet, weil das ein besonderer Moment war, ja, dass du diesmal vielleicht körperlich nach so einer schnellen und harten Belastung für deinen Körper das lieber nicht machen wolltest, ist ja auch nachvollziehbar.
Ich wurde aber auch nicht gefragt. Ich hätte das natürlich gemacht. Wenn ich gefragt wäre, hätte ich das gemacht. Absolut. Und ich hätte es wahrscheinlich auch genossen und würde jetzt da gern zurückdenken. Aber ich wurde nicht gefragt. Aber ich war nur einfach so kaputt, dass ich in dem Moment dachte,
schon klar,
keinen Meter mehr.
Ja, also da haben wir ja vorhin schon über die Zehnkämpfer da in Tokio halt auch gesprochen. Das sind ja ähnliche Situationen. Ja? Machen die das dann noch? Können die das dann noch oder können die das dann nicht mehr? Die Witterungsbedingungen haben ja eben auch sehr viel in Berlin jetzt einfach Menschen an die Grenzen geführt und dich ja sicher auch. Aber wenn ich nochmal einen Blick auf deine Splits werfe, du bist ja unfassbar konstant gelaufen. Also metronomisch konstant. Hast du das gemerkt?
Das ist spannend, dass du das jetzt sagst. Jetzt will ich am liebsten selber nochmal nachgucken.
Ja, dann musst du aber machen.
Aber wir sind doch schon eher 3,20 los und hinten raus.
Ja, so ein paar Wellen sind da ja immer drin in Berlin. Ja. Es gibt so ein paar Kilometer, die immer ein bisschen langsamer sind. Das ist ja, wenn man zur Friedrichstraße läuft, da diese eine Brücke, ne, so Kleinigkeiten, dann gibt es ja Passagen, wo es ein paar Kurven gibt. Die sind ja logischerweise auch meistens ein bisschen langsamer. Aber grundsätzlich bist du unfassbar konstant gelaufen.
Von Halbmarathon auf 25, wir haben ja auch die Splits nochmal geholt, das war der langsamste Split, aber das ist jetzt nicht ganz abgefallen. In der 3,26, am Anfang bist du ultra konstant 3,20, 3,22, 21 gelaufen. Dann von 20 auf halb.
Das Besondere 16. bei meiner Geschichte war ja auch, dass eben mein Tempomacher schon relativ frühzeitig die Segel gestrichen hat.
Ja, das kam auch dazu.
Das war so nach Kilometer 15 irgendwann. Wo ich gemerkt habe, jetzt auf einmal, es ist sehr viel lockerer und es muss langsamer sein. Und wir hatten auch die ganze Zeit noch in der Gruppe drei Männer und die waren halt plötzlich, weiß ich, 30, 40 Meter vor mir. Und dann habe ich mit Steffen, der mich gepaced hat, habe ich kurz gesprochen und er hat halt gesagt, er ist am Limit. Wenn er jetzt noch ein bisschen schneller läuft, dann geht er kaputt. Und dann habe ich für mich entschlossen, da vorne sind die Männer, wo ich hin muss. Mhm. Weil wenn er jetzt schon so kämpft, er macht ja eh nicht mehr länger lang dann durch. Und dann habe ich wirklich halt das Herz zusammengenommen, den Mut zusammengenommen, habe gesagt, da vorne muss ich hin. Und bin dann bis zum Halbmarathon habe ich gebraucht, dann war ich wieder bei den Männern dran, die aber auch dann schon keine Gruppe mehr waren.
Entschuldigung, dass ich das kurz abgleiche mit, was ich hier sehe, weil das ist total spannend, dass du das genau gestellt hast. Ich musste bis zum Halbmarathon schauen, dass ich dran bin. Und tatsächlich sieht man, von 20 auf Halbmarathon bist du 3,16 gelaufen. Also das ist wirklich der schnellste Abstand im gesamten Rennen. Und dann hast du offensichtlich wieder aufgeschlossen.
Genau, und dann habe ich mir aber auch gesagt, als ich bei denen war, so halt, stopp, weil du bist ja dann so im Flow. Ne? Ich bin natürlich ein bisschen schneller gelaufen, habe die alle eingesammelt. Aber dann war mir klar, ich kann das jetzt nicht halten. Ja. Ich sage, jetzt musst du dich bewusst wieder rausnehmen. Du hängst dich da jetzt hinten dran und bis Kilometer 25 machst du hier nichts mehr. Und dann kannst du wieder die nächste Lücke zulaufen. Und dann hat es aber ganz gut gepasst mit dem einen Mann, mit dem bin ich dann, ich denke, sogar fast bis 30 gelaufen und dann kamen von vorne unfassbar viele Menschen ständig wieder uns entgegen. Aber die helfen dir ja dann auch nicht mehr für die Pace. Das ist motiviert natürlich enorm, aber die können ja dann nicht mehr mit dir laufen. Ne? Den bist du halt dann relativ schnell auch schon vorbei.
Und also da hast du ja offensichtlich auch totales Glück gehabt, weil nichts gegen die Leistungsfähigkeit der Männer, die da um diese 2,20, 2,24 rumlaufen können. Oft laufen die aber nicht so gleichmäßig wie ihr Profis. Ne? Das ist, ist so ein kleiner Punkt. Ja. Und nochmal für alle, die noch nicht diesen Quatsch-Marathon gemacht haben, selbst wenige Sekunden Unterschied in dem jeweiligen Kilometersplit ist bei dir ein großer Unterschied in dem, was du tust. Ja, also ihr merkt das ja, ob ihr 4 Sekunden schneller seid oder nicht 4 Sekunden schneller seid. Das Gefühl hatte ich noch nie.
Ja, also, ja, klar, doch, ja, ich merke das einfach vom Effort, den ich reinbringe. Und dann mit den Profilen kommt dazu, dass ich eine sehr gute Bergabläuferin bin. Mhm. Also ich sehe das auch in Trainings, wenn es leicht profiliert ist, büße ich kaum an Zeit an, weil ich dann hoch zu es wirklich sage, ich gehe einen Schritt langsamer, ne, dass man eben nicht es nicht übertreibt, nicht oben ankommt und total kaputt ist, sondern lieber wirklich ein bisschen rausnehmen, ruhig hochrollen und ich weiß, bergab kann ich es rollen lassen, da habe ich die 2 Sekunden, die ich dann berghoch verloren habe, im Grunde auch wieder reingelaufen.
Stark. Nochmal kurz zum Setting, weil Dominika Meier ja auch mit im Rennen war, die ja auch eine sehr, sehr gute Zeit gelaufen ist. Ja, das muss man ja auch sagen. Hattet ihr vorher überlegt, zusammen zu laufen oder hast du gleich gesagt, ich laufe das und das und dann auch gar nicht mehr nach hinten geguckt?
Also unsere Männer verstehen sich sehr gut, die sind auch befreundet, ne, sind ja beides unsere Trainer auch, die haben dann schon im Vorfeld auch mal abends noch ein Bierchen zusammen getrunken.
Ja, aber da reden wir doch nicht über euch, das glaubst du nicht im Ernst.
Weiß ich nicht, geht mich gar nichts an. Aber ich wusste dann schon recht bald, dass sie halt Richtung 1:11:30 angeht und ich habe halt am Anfang gesagt, nee, ich will schneller gehen. Ich muss sagen, bei idealen Bedingungen wollte ich eigentlich den 3:20er-Schnitt angehen. Deswegen, aber ich wollte mich auch nicht so ganz festnageln und da so ganz in die Karten gucken lassen, das gebe ich zu.
Das ist ja generell, also ich glaube, man kann sich darauf einigen oder verständigen, dass, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube, trainingswissenschaftlich oder sportwissenschaftlich untersucht ist, glaube ich, dass man so bei 6 Grad circa theoretisch die besten Bedingungen hat, was Schweißverlust bei hoher körperlicher Belastung anbelangt. Sagen wir mal, zwischen 8 und 12 Grad beim Start hatten wir in Berlin ja durchaus auch häufiger. Und ich glaube, das waren in der Regel auch die Bedingungen, wo auch ein Eliud Kipchoge in der Vergangenheit außergewöhnliche Leistung vollbracht hat. Da waren wir jetzt ja nicht ganz am vergangenen Sonntag, sondern hatten wir, glaube ich, schon am Start 20 Grad oder 21, weiß ich gar nicht mehr. Und am Ende im Ziel waren es, glaube ich, 24 bei euch nach 2 Stunden. Also ist ja weit, weit weg von dem, was man, glaube ich, da kann man sich drauf einigen, als ideal bezeichnen würde. Erstaunlich ist ja, dass du eine absolut außergewöhnliche Leistung vollbracht hast. Auch Dominika Meier, haben wir schon gesagt, ist auch Bestzeit gelaufen mit 2:23:16. Sebastian Sabe, vielleicht als internationales Beispiel auch noch, der auch mehr oder weniger auf Bestzeitniveau war oder genau dazwischen, zwischen den letzten beiden Zeiten, die er gerannt ist. Da weiß man ja, da ist ja sicherlich noch einiges mehr drin, wenn wir normale Bedingungen gehabt hätten. Und was würdest du sagen, was ist, also du hast ja schon gesagt, du wärst schon gerne auf 2:20 angelaufen, theoretisch bei anderem Setting. Was war für dich noch entscheidend, um die Leistung jetzt so auch abrufen zu können? Würdest du dich selber grundsätzlich als gute Hitzeläuferin bezeichnen? Habt ihr eine außergewöhnliche Kühlungsstrategie vorgenommen? Wie war eure Fueling-Strategie? Weil das sind Sachen, die, glaube ich, sehr spannend sind, weil wir auch in den letzten beiden Episoden rund um das Thema mit Tokio und Amanal und Richard da auch ein bisschen einen Fokus drauf gelegt haben. Wie habt ihr sozusagen das Rennen vorher vorbereitet, um da so abliefern zu können?
Ja, also irgendwie ein Hitzetraining haben wir natürlich nicht gemacht, weil du erwartest ja viel kühlere Temperaturen.
Steile These, Hitzetraining überbewertet. Spaß.
Na, ich finde aber, es ist ja zum einen aber auch ein Unterschied, ob ich bei 20 Grad oder bei 30 Grad laufe. Ja, bei 30 bin ich noch nie einen Marathon gelaufen. Stimmt, ja. Weiß ich ehrlicherweise nicht, wie gut ich darauf reagiere. Ja. Die 20 Grad konnte ich in der Vergangenheit öfters schon gut. Die scheinen mir wirklich irgendwo dann zu liegen im Vergleich zu den anderen Läufern. Als Kühlungsstrategie hatte ich das, dass ich meine Getränkeflaschen wirklich voll gemacht habe. Also waren die kleinen 330 Milliliter, nur mit Wasser. Und außen hatte ich immer mein Hydrogel dran. Okay. Und mein Mann hat noch gemeint, ah, mach die Netze voll, dann ist es ja auch so schwer. Und ich so, nee, weil ich will bei jeder Station mir dann am Ende das Wasser über Kopf laufen lassen. Und ich habe dann auch einen Spritzer noch in den Nacken und einen Spritzer ins Dekolleté. Mhm. Und dann läuft es ja auch den ganzen Körper runter. Und ich fand gerade die erste Hälfte, wo wir noch viel im Schatten gelaufen sind und der Wind auch so tendenziell von vorne kam, das hat mich richtig gut abgekühlt. Mhm. Gegen Ende hat es auch nicht mehr so viel gebracht. Aber wenn du halt bis Kilometer 30 von der Körperkerntemperatur wahrscheinlich noch nicht so am Anschlag bist, dann geht's gut. Das war so das eine. Und dann bin ich eine Athletin, die in der Vorbereitung schon regelmäßig auch ihre Tempoeinheiten mal auf dem Laufband macht und die da wahnsinnig viel schwitzt.
Voll.
Und das ist Hitzetraining. Ja. Also ja, da habe ich mein Hitzetraining auch den ganzen Winter durch. Da laufe ich ja tendenziell dann noch mehr auf dem Laufband. Aber weil ich so längere Schwelleneinheiten einfach lieber auf dem Laufband laufe, weil ich da die Pace einstellen kann, Musik auf die Ohren und irgendwo abschalten kann, versus halt dann alleine draußen über die Felder, wo ich dann verkrampft alle 500 Meter auf die Uhr gucken würde und denken würde, ich muss noch ein bisschen schneller und ich muss noch ein bisschen schneller. Da ist es gerade, wenn man dann morgens schon die Kleine im Kindergarten hatte und irgendwie die Platte voll ist im Kopf, finde ich das super angenehm, wenn ich da auf mein Laufband gehe. Da weiß ich einfach auch, das Training läuft. Da mache ich eine super Einheit. Ja.
Was ist die Musik, die dich dann da trägt oder wegträgt?
Rockmusik.
Echt?
Cool. Wenn kurz noch zu dem Thema Flaschen, das ist, glaube ich, auch spannend, weil, ja gut, 1:1 natürlich nicht reproduzierbar für Amateure, die jetzt ja nicht, also, oder in aller Regel, du kannst schon Flaschen auch irgendwie abgeben, aber ist alles ein bisschen komplexer, aber spannend, dass du es mit Gels machst. Hast du in der Vergangenheit bei den Marathons auch so Gel- und Wasser-Kombi gemacht oder hattest du da schon so ein fertig Drink-Mix, sage ich jetzt mal, was ja wahrscheinlich doch eher die Mehrheit normalerweise nutzt sozusagen, also dass halt dein Kohlenhydratpulver schon gemischt ist mit dem Wasser?
Nee, ich favorisiere die Gele tatsächlich. Mag es auch am liebsten, wenn da nur Wasser drin ist, weil ich dann irgendwo so viel trinken kann, wie es halt gerade passt. Da ist zwar mein Mann, der ja sehr wissenschaftlich rangeht, der rechnet mir eigentlich am Vorabend auch immer aus, wie viel ich trinken muss. Na, der guckt dann mit Körpergewicht und Temperatur und Luftfeuchtigkeit und berechnet das, aber ich sage immer, hey, es ist halt doch vielleicht auch noch ein bisschen individuell, ne? Und wenn ich meine, ich brauche ein bisschen mehr, dann will ich auch ein bisschen mehr trinken. So, das ist für mich eher immer diese Angabe, okay, das ist das Minimum, was ich trinken muss. Genau, aber ich hatte jetzt zum Beispiel in Wien, da hatte Sponsor die Gele noch erst so als Promopack, da war nicht genug Kohlenhydrate drin, da musste ich dann mischen. Da hatte ich teilweise schon bei manchen Stationen mein Gel draußen und dann innen drin auch noch das Pulver gemischt.
Also erstmal ist das mit der vollen Flasche ja so ein Ding, das auch in der Triathlon-Szene immer wieder diskutiert wird. Wenn du die Flasche voll hast, kommt natürlich auch viel schneller das, was du auch immer da drin hast, raus. Ne? Also wenn du die Flasche nur halb voll machst, also gerade wenn du große Flaschen hast und du machst sie nur halb voll, dann musst du ja so richtig trinken. Das stört halt den Laufrhythmus natürlich
und,
viel, viel stärker.
Und ich war auch gar kein Fan davon. Klar, es gibt heute auch natürlich die Möglichkeit mit diesen kleineren Flaschen und so, aber trotzdem, wenn du die Flasche nur halb voll machst, man darf ja nicht unterschätzen, eine gewisse vertikale Bewegung hast du ja beim Laufen logischerweise. Ja. Das heißt, das Wasser oder das Getränk, sagen wir einfach mal, das bewegt sich ja in der Flasche und die Wahrscheinlichkeit, dass du dann auch Luft also schluckst und so, das ist relativ hoch. Ich war auch kein Fan davon. Ich habe auch die Flaschen immer voll gemacht und dann den Rest, den ich halt nicht gebraucht habe,
geschmissen. Es ist eigentlich wirklich besser, egal ob man jetzt Kohlenhydrate reinmacht oder nicht. Weil klar, mit Wasser hast du natürlich immer dann die Option, dich eben auch kurz abzuwaschen, ja, oder abzusprühen, wie auch immer. Das kann schon ein großer Erfolg, großer Vorteil sein. Hast du ja geschildert.
Ja, und du hast die Gele halt kompakt drin, ne? Wenn du dann gegen Ende des Rennens irgendwie nicht mehr so viel Volumen zu dir nehmen kannst, wie es eigentlich müsste, dann hast du aber die Gele ganz kompakt und weißt, okay, wenigstens die Kohlenhydrate habe ich drin. Das finde ich auch noch einen riesen Vorteil, den ich jetzt nicht gesagt habe.
Stimmt, ja.
Und wenn ihr euch einmal versehentlich die Kohlenhydratmischung übergeschüttet habt über den Kopf, dann wisst ihr, dass es keine gute Idee ist. Aber ich meine, zur Not kannst du ja trotzdem noch immer an die Verpflegungsstation laufen. Ne? Ist natürlich weniger komfortabel, aber ich meine, da steht ja Wasser. Ne? Das heißt, du bist auch autarker, was die Flasche angeht. Ne? Klar, du musst das Gel haben. Und Notfallgel hast du noch irgendwo einstecken?
Ja, das hätte mein Mann sehr, sehr gerne und das würde ich auch so voll unterschreiben, aber ich hatte es in Berlin nicht. Volles Vertrauen.
Okay.
Aber, und das fand ich jetzt aber echt cool, das haben sie neu gemacht dieses Jahr. Sie hatten am Ende der Elite-Tische nochmal einen Tisch, den haben sie Emergency Table genannt,
ah, sehr cool,
wo eben
ja.
Morten drinne war, mit, ich kenne mich da in dem Produkt nicht aus, aber halt, wo du wusstest, da stehen nochmal, ich glaube 30 Flaschen haben sie draufgestellt.
Das ist richtig cool.
Und wenn halt irgendwas vorne, das fand ich auch richtig gut, richtig beruhigend zu wissen, wenn irgendwas ist, da hinten steht
und das,
noch
was. Das kannte ich noch
nicht, dass es sowas
gibt. Also das fand ich auch.
Ja, haben wir ja letzte Woche auch drüber diskutiert, weil das ein Punkt wohl war, der Richard stark gestresst hat und irritiert hat, dass die Tische bei der WM in Tokio halt sehr, sehr eng standen und klein waren. So, und dann hast du deine Flasche oder hast sie nicht. Und wenn du dann nicht Rambo-mäßig dahin brettern willst und egal, ob da jetzt einer steht oder du dich in Sturzgefahr bringst, das wollte Richard halt nicht, nachvollziehbar. Und dann hat er immer so ein Stückchen verloren zu der Spitzengruppe. So, wenn du weißt, da hinten steht noch eine Flasche, ja, da ist was drin. Klar ist das nicht dein Produkt im Zweifel, das ist ja auch immer so ein Punkt, ja. Aber es beruhigt natürlich total, da hast du vollkommen recht, ne? Entstresst halt einfach die Situation an den Tischen, ne?
Genau, ja. Gerade auch für eben die Anfangsphasen des Rennens, wo die Gruppen noch eng beieinander sind.
Ja. Ja, das ist sehr, sehr cool gedacht und ein guter Move, den da hätte man eigentlich schon eher drauf kommen können.
Aber ja, ist, eigentlich schon.
Ja, also ist aber jetzt ja wirklich auch dann gut umgesetzt, muss man sagen. Das andere, weil Ammanal ist ja ohne Uhr gelaufen. Du bist mit Uhr gelaufen? Also du wusstest, wie hoch dein Herzschlag ist? Also
da gucke ich nicht drauf im Wettkampf.
Aha, okay. Was war es danach? Also möchtest du es teilen, wie hoch deine Durchschnittsherzfrequenz war? Das würde mich einfach so interessieren.
Ich würde mal sagen 168.
Oh, das wäre gut,
oh, das ist nicht viel.
Das wäre nicht viel bei den warmen Bedingungen.
Also im Durchschnitt. Ja, ja. Naja, aber ihr könnt doch jetzt gar nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Das ist doch total individuell.
Es klingt auf jeden Fall.
Also Richard Ringer weiß ich, dass der extremst niedrige Pulse hat. Der wird bei 168 sowas von kaputt gehen. Und dann bei einem Simon Stützel weiß ich, weil ich bin schon jemand, der eher hochpulsig ist.
Also ich hatte
171 hat meine
ich hatte
Uhr
früher,
gemessen, aber also, ich hatte keinen Pulsgurt an, das ist jetzt
ja. Ich hatte früher 168 bei kühlen Bedingungen ungefähr so als Marathon bei Marathon Race Pace sozusagen, deswegen schien mir das jetzt eher moderat für 24 Grad.
Also du hast natürlich vollkommen recht, Fabian, das ist hoch individuell. Grundtendenz ist aber erstmal ja, dass Frauen einen höheren Puls haben als Männer. Und ihr halt auch in der Lage seid, sehr viel hochpulsiger überhaupt zu trainieren. Ja, also je älter man wird, umso mehr nimmt das ja nochmal ab. Ja, also wenn ich 168 hätte, dann ist kurz vor Exodus. Ja, also das geht gar nicht mehr. Weil die Fähigkeit nimmt halt ab, so hochpulsig überhaupt sich zu belasten. Ja, aber bei Frauen findest du ja nicht selten Durchschnittspulse über 180.
Mhm.
Und das ist bei Männern dann extrem selten, dass das über so eine lange Zeit halt durchgehalten werden kann. Ne? Deshalb waren wir, glaube ich, beide gerade überrascht. Also spricht ja auch.
Also 171,
Fall.
Ich habe jetzt nach.
Ja, 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 alles gut, alles gut. Weil das ja tatsächlich auch eine leichte Ungenauigkeit in der Messung ist. Ne? Du hast gesagt, kein Brustgurt an, dann ist schon wieder anders, logischerweise. Weil Pace ja auch jemanden verleiten kann. Ne? Also wenn man mitrollt in der Gruppe, läuft man schon mal schneller. Wenn es Rückenwind ist, läuft man schon mal schneller und so. Ja, dann guckst du aber trotzdem jeden Kilometer drauf, wenn es Piep macht.
Genau, naja, da wollte ich jetzt sagen, nee, eigentlich bin ich jemand, der sehr, sehr gern abgibt, die Pace. Ja. Ja, und mit Steffen hatte ich auch einen Pacer, wo ich es abgeben konnte.
Mm, okay.
Aber ich hatte natürlich auch das Führungsfahrzeug für die beste deutsche Frau mit der fetten Uhr obendrauf, also die ja dann sogar immer den letzten Kilometer anzeigen und dann projizieren, mit was für einer Zielzeit man jetzt ins Ziel läuft, falls man die Pace halten kann. Das hat zwar am Anfang ein bisschen gesponnen und da konnte man sich nicht drauf verlassen, auf diese aktuelle Pace, aber die Uhr oben, die stand halt. Und auch gerade bei 320er Pace, das kannst du ja, da musst du ja nicht mal rechnen, um zu wissen, ob du in der Pace bist oder nicht. Genau, aber ich habe die Uhr halt trotzdem an, weil es uns einfach interessiert, ein bisschen im Nachhinein dann mal zu analysieren. Und klar, und weil du halt auch nie weißt, was kommt. Ne? Dadurch, dass wir halt so viel auch im Training immer Laktat messen, kann ich dann schon, wenn ich im Wettkampf bin, schon gut auf Pace laufen. Aber einfach, weil wir dann diese ganzen Erfahrungswerte haben und ich weiß, wo das Laktat dann ansteigt.
Ja. Spulen wir noch mal ein ganz klein bisschen zurück. Wir haben ein sehr intensives Wochenende verfolgt. Da waren dann eben auch die deutschen 10-Kilometer-Meisterschaften dabei. Und wir haben beide gesagt, Hast du gesehen, Fabienne? Ja, wir haben das Rennen nicht gesehen, ja, sondern wir haben das Ergebnis gesehen und haben gedacht, wow. Weil du gegen zwei Läuferinnen dich da sehr, sehr stark behauptet hast, die wir eher auf den Unterdistanzen stärker eingeschätzt haben als dich, nämlich Esther Pfeiffer und Coco Klosterhalfen. Und da hatten wir ja schon die Idee, okay, die muss fit sein, sonst läufst du das in dem Kontext nicht. Wir wussten ja nicht, wie die Bedingungen waren, weil klar, an dem Wochenende war ich auch in Köln, da war es sehr windig. Dann war es in Siegburg vermutlich auch sehr windig, die paar Kilometer den Rhein runter. Das ist auch so ein ganz klein bisschen profiliert, da das Gelände und so. Aber wir wussten ja nicht, was da tatsächlich los war. Am Montag danach haben wir uns ja zufällig oder mehr oder weniger zufällig bei Jo im Laufladen in Frankfurt getroffen. Und da habe ich dann Philipp schon gesagt, also die Fabienne kam da an und hatte so ein Grinsen im Gesicht. Ich glaube, der geht's gut. Also da habt ihr ja schon irgendwie eine Idee gehabt, dass bis dahin zumindest der Formaufbau gestimmt hat, oder?
Absolut, ja. Also ich bin, das habe ich hier im Podcast damals in Hamburg auch gesagt, ich bin die geborene Marathonläuferin, dann kam es ihr mit 100 Kilometern um die Ecke und dann habe ich gesagt, nee. Ich bin jemand, dem das Laktazide untenrum einfach schwerfällt. Ich habe immer schon gesagt, boah, wenn ich die Zeiten laufen würde, wie Katar und Meni über 10, was würden ich dann über einen Marathon laufen können, weil ich da dann nicht mehr viel abgebe. Von daher hatte ich vor Siegburg echt Bammel, weil ich auch, die 10 Kilometer ist meine Hassstrecke, weil ich finde, die tut echt weh und ist dann aber auch so lang. Und wenn du da auch einen Ticken zu schnell angehst, dann bereust du das so bitterbös. So beim Marathon ist es auch blöd, wenn man mal einen Kilometer 4 Sekunden zu schnell angeht. Aber da bist du noch in keinem Bereich, wo dir dann das Laktat schon in den Ohren steht. Nur da kannst du, wenn du danach direkt wieder ruhiger gehst, kannst du den auch mal verkraften. Aber bei einer 10, wenn ich da den ersten Kilometer 5 Sekunden zu schnell angehe, dann kann ich schon aufhören quasi. Dann weiß ich, es wird richtig zäh und richtig hart, weil ich habe einen Riesenfehler gemacht. Also ich hatte wahnsinnig viel Respekt vor dem Rennen und war dann aber so glücklich, weil es einfach auch ein richtig cooles Rennen war. Also ich hatte eigentlich erwartet, dass halt Coco und Esther von Anfang an richtig Druck machen und auch Meni. Ich wusste da nicht, dass sie nicht so eine gute Vorbereitung hatte. Und dass ich dann irgendwo das Problem habe, dass ich wahrscheinlich nicht mitgehen kann, weil die mir den Ticken zu schnell sind. Das waren so meine Gedanken vor dem Rennen. Also ich dachte, Mist, was mache ich dann? Dann hänge ich da kurz hinter denen in der Gruppe, muss vielleicht von Start bis Ziel alles allein machen, weil da wird ja dann kaum jemand sein. Und muss halt drauf bauen, dass dann vorne ein paar dem schnellen Anfangstempo Tribut zollen und mir entgegenkommen. So habe ich mir das Rennen vorgestellt. Und dann laufen wir da los und es war ein richtig schneller Start natürlich, bergab und mit dem Getränge und so. Und nach 200 Metern, wo es flach wurde, wollte einfach keiner nach vorne. Da war ein richtig Steher im Feld. Und habe ich schon gedacht, oh, das ist jetzt spannend. Und dann sind wir halt wirklich den ersten Kilometer in 3,25. Da habe ich mal aus Neugier auf die Uhr geguckt, einfach weil ich dachte, ich wusste, es ist super langsam. Aber ich habe gedacht, ich muss jetzt mal gucken. Und ich dachte, okay, in Berlin in 2 Wochen will ich schneller angehen. Und dann Kilometer 2 war genauso langsam, hatten wir 6,50 auf der Uhr. Also das wertet meine Endzeit eigentlich noch viel, viel mehr auf, ja, als jetzt den Wind und die Berge, dass wir da auf den ersten 2 Kilometern, ja, im Grunde schon 20, 25 Sekunden weggebuttert haben. Und dann so ab Kilometer 2,5, dann hat, muss man aber auch sagen, Esther wirklich das Rennen kontrolliert. Also Coco hatte überhaupt keine Lust da irgendwie, sich mal nach vorne zu stellen. Auch ich, die ja dann einfach Respekt hat sich zurückgehalten und Esther hat dann wirklich aber auch gespielt, ne? Tempospielchen hier, dann wieder ein bisschen ruhiger, dann war ich sogar nach 6 Kilometern mal 1 Kilometer vorne, was ich auch nicht wollte eigentlich, aber da hat sie nochmal so rausgenommen und ich dachte mir, Meni, die halt, wo ich wusste, die ist nicht weit weg von uns, sag ich, ja, da können wir es jetzt nicht so leicht machen, hier wieder dran zu laufen. Sie war dann trotzdem wieder dran. Und dann wird es halt die letzten 3 Kilometer, ja, ein richtig schönes Crossrennen. Da spricht die leidenschaftliche Crossläuferin, ne? Noch mit dem Berg dann da hoch und dann natürlich eine Konstanze, eine Coco auf dem letzten Kilometer dann noch zu besiegen, bedeutet mir viel. Ne? Das Coco nimmt's nicht persönlich. Du bist halt einfach eine wahnsinnige Weltklasse-Läuferin. Du hast schon eine Bronzemedaille. Natürlich denke ich dann auf dem letzten Kilometer, oh je, da die Coco, die packt hier jetzt den Endspurt aus. Da kommst du gar nicht hinterher. Aber dass man dann, ne, dass ich dann die Nase vorne am Ende vorne hatte, das hat mich sehr beflügelt.
Ja, und dann weißt du ja, okay, wenn ich sowas machen kann, dann ist auf jeden Fall ja mein Grundspeed da. Also da, wo du ja vorher eher gesagt hättest, okay, das ist mein Problembereich, ja. Und wenn du dann mit so einem positiven Ding da rausgehst, dann weißt du ja eigentlich, okay, jetzt sind wir eigentlich da, wo wir hinwollen. Und dann musst du dich nur noch in Abführung 2 Wochen ruhig verhalten, ne?
Ja, wobei ich sagen muss, so, dass das größte mentale Aha-Effekt hatte ich 5 Wochen vor Berlin.
Okay.
Da war mein Mann wieder fast eine Woche zu Hause und hat mich am Wochenende bei 2 Tempoeinheiten, bei 2 Schwelleneinheiten begleitet, wo auch dann mein Trainingskollege Michael Schalupski mit dabei war. Und bisher kannte ich das mit dem Laktat eigentlich immer so, dass es mich eher bremsen musste. Ne? Dann war das Laktat, so, das reicht jetzt. Ja? Jetzt bist du an der Schwelle, reicht. Und ich habe halt in dieser Einheit immer darauf gewartet, dass Carsten jetzt eigentlich sagt, es reicht. So, wir sind schon irgendwo 3,24, 3,23er Pace gelaufen, weil Laktat war aber halt immer noch nicht hoch genug. Erst als ich so Richtung 3,21, 3,20 war. Und da habe ich echt ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Weil bis dato war eigentlich mein Ziel wirklich zu sagen, ja, ich laufe so vielleicht so ein 3,23er Schnitt. Und diese 5 Wochen vor Berlin war mir nach der Einheit klar, da geht noch mehr. Da, wenn ich jetzt gesund bleibe und durchkomme, also das war so wichtig damals und es war halt das erste Mal, dass wir wirklich Laktat gemessen haben und es nicht so war, ah ja, hier ist dein Sweet Spot, das reicht jetzt, sondern dass ich schon dachte, ja, ja, das reicht jetzt auf jeden Fall, das ist Marathon-Effort, aber nee, geh und es ging halt dann auch und da hatte ich echt Spaß an dem Trainingswochenende und das hat mich schon auch dann beflügelt für die letzten 5 Wochen, aber auch, muss ich auch sagen, auch echt dann nervös gemacht, weil dann war irgendwie der Druck nochmal höher.
Aber es hat ja außer du von dir niemand was von dir erwartet in der Richtung.
Nee, aber man macht sich ja als Athletin immer selbst den größten Druck.
Man will ja immer das Maximum ausloten und wenn man dann plötzlich eine ganz andere Idee hat, was möglich sein kann, das kann ich schon verstehen, weil es natürlich auch ein zeitlicher Bereich ist, wo man da vorher noch nicht drin war. Vielleicht zum Thema Trainingssteuerung. Du hast gerade gesagt, Laktat. Wie analysiert er sonst das Training, also Carsten, dein Mann, alles zusammen, Laktat, Herzfrequenz, klar, ihr sprecht wahrscheinlich viel drüber, auch subjektiv, wie es sich angefühlt hat.
Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel, ne, dass wir halt objektive Faktoren haben und dann die subjektiven dazu, ja, und die übereinander legen. Und ja, er trainiert mich jetzt 3,5 Jahre, wir halt doch noch enorm viel dazugelernt haben in der Zeit. Also ich würde ihn als Trainer schon auch beschreiben, jemand, der schon die Latte immer hochlegt, auch im Training. Also er verlangt mir schon viel ab. Ich mache jetzt keine krassen Longruns wie andere mit Intervallen. Das nicht. Also ich glaube, so der einzelne Tag, der ist nie so mega krass, aber halt in Summe dann die 3 Wochen, die Belastung sind, die sind wirklich hart. Und da muss ich auf mich aufpassen, weil es durchaus eben die Latte so hoch liegt, dass es auch völlig legitim ist, wenn ich dann gegen Ende sage, nee, und heute keine Tempoeinheit mehr. Da kriege ich auch überhaupt keinen Gegenwind. Ne? Also mein Mann will das auch. Ne? Der hat als eher mich schon dafür kritisiert, dass ich es dann doch noch gemacht habe und zu spät erkannt habe, dass ich zu müde bin. Und da haben wir uns auch nochmal echt gut eingespielt. Dass ich, glaube ich, mittlerweile, obwohl dann halt echt noch viel auf dem Trainingsplan steht, damit locker umgehe, immer irgendwo von Tag zu Tag und auch wirklich den Moment sehe, okay, und jetzt müssen wir wirklich schon vielleicht auch 3 Tage früher als geplant in die Erholung oder es ist ein easy Tag mit 2 lockeren Einheiten, aber eigentlich brauche ich einen kompletten Ruhetag und dann nehme ich mir den auch mittlerweile.
Würdest du sagen, dass du das schon als Athletin immer schon konntest oder das auch so ein bisschen Alter und Erfahrung mitbringt, manchmal diesen Schritt zurückzumachen? Weil ich weiß von mir, früher ist mir so schwer gefallen. Also wenn früher in Anfang, Mitte 20 oder wahrscheinlich so Teenager-Alter, wenn dein Trainer gesagt hätte, morgen springst du von der Brücke gefühlt, das macht dich schneller, dann hättest du es wahrscheinlich gemacht, so ungefähr. So dieses mal eine Einheit auslassen oder einfach weniger machen oder Regeneration vorziehen, das habe ich auch erst sehr spät gekonnt. Also, oder ich jetzt persönlich sehr spät gekonnt. Ich weiß nicht, manche Leute können das ja vielleicht schon viel früher.
Ich musste jetzt schon total lachen. Nee, ich habe früher geballert in meiner Trainingsgruppe. Und das war der Pflichttermin. Und wenn einer hinten raus abgekackt ist, dann hat er natürlich nicht aufgehört, sondern dann hat er das sauber zu Ende gelaufen. Ja. So viele Läufe, wie er auf dem Plan stand, und musste sich dann den Hohn der ganzen Trainingsgruppe antun, warum er jetzt so überpaced hat an dem Tag und das Tempo nicht halten konnte. Ja. Also das kam für mich, das gab es einfach gar nicht. Ja. Aber es lag auch ein bisschen schon, würde ich sagen, an dem Umfeld. Ne? Da hat dich keiner mal am Tag nach dem Tempoläufen gefragt, oh Fabian, wie geht's dir denn heute? Wie hast du es denn weggesteckt? Ja. Das, das, Da hat auch keiner, da wurde auch nie gefragt, wie hast du dich gefühlt bei der Einheit? Es war immer nur, ah, wie schnell, wie schnell, wie schnell. Mhm. Auch die Dauerläufe, ah, wie schnell. Und wenn es dann mal ein bisschen ruhiger war, oh, hast du Kaffeegränzchen gemacht. Also so ein bisschen.
Ja. Was da
also halt einfach, geht. Ich war halt doch eher so in einer Mittelstreckentrainingsgruppe, ne? Wobei die auch profitieren davon, wenn sie
aber ich fühle, wir nennen jetzt gar keine Namen, aber ich fühle das so sehr, weil wir sind jetzt nicht gleich alt, ich bin ja doch deutlich älter, aber trotzdem so diese Mentalität, mit der wir aufgewachsen sind oder auch erzogen wurden, sportlich erzogen wurden von unseren Vereins- und Trainingsumfeldern, das war früher einfach so. Und die Leute, die uns da trainiert haben, die haben es ja auch nicht besser gewusst. So, ich fand das so spannend damals, als wir Karl Bebendorf zu Gast hatten vor einigen Wochen. Und er erzählt hat, wie die heute trainieren als Hindernisläufer, aber auch als Mittelstrecke. Ich meine, der ist auch, was ist er gerannt, 3,35 doch in Dresden bei dem Meeting als Hindernisläufer, was ja gigantisch ist. Zu hören, wie die heute trainieren, ist so ein kompletter Gegenentwurf, wie ich aufgewachsen bin in Sindelfing und Umgebung dort und wie wir das vermittelt bekommen haben. Nämlich genauso, wie es Fabian auch erzählt hat, halt am Ende, ne, wenn Tempo ist, dann wird geballert und es wurde nicht nach Regeneration gefragt, es wurde gefragt, wie schnell waren die Läufe, die Dauerläufe und so. Und wenn du heute hörst, ja, wir ballern eigentlich gar nicht mehr so. Wir machen nur noch Schwellentraining, so als Mittelstrecke oder auch als Hindernisläufer so. Und ich so, wie ihr macht nur Schwellentraining? Ja, wir machen schon manchmal auch so Doppelschwelle, aber eigentlich alles in so einem Rahmen, jetzt nicht so wie wir Marathonläufer, so nicht so Renato Canova-mäßig, so ja hier und da und Schwelle. Und dann gibt's mal, so machen wir dann mal so in der Saison 3, 4 so richtig Einheiten, wo mal ein bisschen wehtut mit Laktat und der Rest kommt über die Rennen. Und dann denkst du so, also ganz anders, ganz, ganz anders, wie wir das offensichtlich gemacht haben. Und ich glaube aber, dass das ein spannender Weg ist. Also dieses auch wirklich vielleicht auch Einfordern von Betreuern. Jetzt hast du natürlich mit deinem Mann eh ein spezielles, also sehr spezielles Verhältnis als Trainer und Partner natürlich. Das ist ja sowieso dann wahrscheinlich sehr, sehr nah und ein enger Austausch. Aber auch mit einem Trainer, der jetzt eben für eine ganze Gruppe ist. Ich glaube, dass das der Schlüssel ist, dass man von früh an auch so Nachwuchsathleten vermittelt, ey, es ist wichtig, dass ihr mir widerspiegelt, wie ihr euch tatsächlich fühlt, und das andere, ein Trainingsplan, ist jetzt erstmal so ein Entwurf, ja, idealisierter Entwurf, der dann aber einfach auch angepasst werden muss.
Ja, auch das Körpergefühl stimmt. Genau. Also ich weiß auch noch, als ich dann das erste Mal halt regelmäßig Physio hatte, die ersten Jahre, die haben mich halt auch einfach wieder ein bisschen weich massiert. Mhm. Weil die Verletzungsanfälligkeit, ne, wenn du halt immer ballerst, dann ist das auch eine ganz andere Belastung auf den Bewegungsapparat, wie wenn du halt an der Schwelle immer doch ein bisschen ruhiger unterwegs bist. Und irgendwann Mitte 20 hatte ich dann so den ersten Physiotherapeuten, der gesagt hat, schreib mir mal morgen, wie die Behandlung war. Mhm. Ob da ein Unterschied war. Ich hab so lange geküsst, also, ja. Was soll ich denn da morgen merken? Was willst du von mir? Aber ich bin da so dankbar, weil mittlerweile, ich habe ein so gutes Körpergefühl. Ich würde nämlich auch allen Ärzten widersprechen, die sagen, ah ja, ihr Leistungssportler habt ja eh ein gutes Körpergefühl. Mhm. Also in der Lauf-Community eigentlich nicht. Dadurch sind die auch so stark, weil sie das Körpergefühl ausschalten.
Ignorieren, ja.
Und dann trotzdem, genau. Ja, sie ignorieren es. Das ist das, was wir können. Aber jetzt, ja, und auch die Physios, die dann mal gesagt haben, ja, was ist denn so deine Warm-up-Routine vom Dauerlauf? Habe ich keine.
Loslaufen.
Danach dehne ich mich ein bisschen. Die mich da einfach wirklich so auch angestupst haben. Also es waren auch die Physiotherapeuten dann, die mal in die Richtung so ein bisschen vorgestoßen sind. Ne? Mittlerweile, wenn ich die Zeit habe, mache ich echt 20 Minuten Übung, bevor ich loslaufe. Und da habe ich auch mein Körpergefühl, weil da merke ich ganz genau mittlerweile, oh, auf dem Muskel ist ein bisschen Spannung. Oh, da steht jetzt vielleicht das Becken ein bisschen schief. Ich komme mittlerweile dann auch zu meinen Osteopathen und kann genau sagen, da klemmt es und da. Und früher wäre ich halt hin und gesagt, ja, behandelt mich mal. Da, der Muskel ist dicht. Aber da war er halt auch schon so dicht, dass ich nachts gar nicht mehr auf der Seite schlafen konnte. Und mittlerweile melde ich halt auch viel, 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 viel früher schon Sachen zurück. Also auch das habe ich sehr, sehr anders justiert. Früher habe ich gesagt, es schmerzt was, weil ich im Grunde gar nicht mehr rund laufen konnte. Wenn ich schon irgendwo ein bisschen gehumpelt bin, es schon unrund war. Ne? Mittlerweile bin ich so viel früher bei Sachen zurückmelden und aber auch sehr viel halt dann verantwortungsbewusster, weil in dem Moment, wo du ja rückmeldest und dem Trainer sagst, da zwickt ein bisschen das Knie, dann sagt er natürlich, ja gut, dann laufen wir jetzt nicht. Und dann laufen wir am besten morgen und übermorgen auch nicht, weil wir riskieren nichts. Und das weißt du ja als Athlet. Aber mittlerweile sage ich das dann, ne? Frühzeitig, und dann bin ich halt mal 3 Tage raus, aber dann laufe ich überhaupt kein Risiko, vielleicht 3 Wochen raus zu sein, wenn ich es halt erstmal ignoriere und noch 2 Wochen weitermache. Und das ist so ein bisschen das, wofür ich auch stehe, dass ich sage, Leute, immer dieses Optimieren und immer, oh, ich ziehe das jetzt noch durch und das, unsere Gesellschaft drängt uns da so hin, aber die, die eh freiwillig schon Marathon laufen, die sind meist eh der Typ Mensch, wo man sagt, hey, vielleicht ist auch mal so ein ruhiger Abend hier und da auch noch auch förderlich und gar nicht verkehrt.
Also das wäre ja sowieso noch mal eine Frage gewesen, die ich gehabt hätte. Worauf führst du zurück, dass du gesund durchgekommen bist? Sind wir, glaube ich, jetzt schon ziemlich nahe gekommen, worauf man das zurückführen kann. Nämlich, wenn man sehr gut auf sich aufpasst und die frühen Zeichen ernst nimmt. Wir haben das ja hier, glaube ich, vor ein paar Wochen auch schon mal kurz angerissen, weil ja immer über die Norweger-Methode gesprochen wird. Ja? Die machen nicht so viel crazy shit. Die machen halt ein sehr individualisiertes Training, so wie du das ja auch beschreibst. Und die passen halt extrem auf Regeneration auf. Ja, extrem auf Regeneration. Ja, mit allem, was sie haben und was möglich ist. Und das macht dann eben, dass man durchtrainieren kann. Und das ist ja das höchste Gut, was du hast. Ja. Dass du eben einfach mehr Einheiten in ein halbes Jahr reinkriegst, dass du, damit du eben nicht 2, 3, 4 Wochen was anders machen musst, alternativ trainieren musst und. Ja. Und die ganzen Phasen, die hast du viel zu lange erlebt und zu viel erleben müssen, dann ist man ja auch ziemlich glücklich, wenn man mal ein paar Monate einfach mal so laufen kann, ne? was man so gerne macht. Ne? Hat jetzt Alternativtraining noch eine Rolle gespielt, also als fester Bestandteil in der Vorbereitung?
Also in der Grundlagenphase ja, das wird auch immer so bleiben. Da gehe ich wirklich kilometermäßig nur noch so auf 100, 110, aber dafür kommen halt dann 5, 6 Stunden Rad dazu. Und ich weiß ja mittlerweile halt auch, wie wenig es bei mir eigentlich braucht, um dann eine richtig gute Form aufzubauen. Das gibt mir natürlich auch Selbstvertrauen. Und dann wird es halt wieder in den 6 Wochen vor Marathon sehr wenig. Das war jetzt 1,5 Stunden in der Woche. Also eine Radeinheit habe ich noch gemacht gehabt.
Also, ja gut, aber das ist ja eine klassische Zuspitzung.
Diese Grundlagenphase mit dem hohen Radanteil, die ist bis 6 Wochen vorher, habe ich das richtig verstanden quasi?
Nee, also dieses Jahr war es dann so, im Grunde der Startschuss für die Berlin-Marathon-Vorbereitung war Mitte Juni, also 3 Monate vorher. Da war ich 3 Wochen mit meinen Eltern und meiner Tochter in Livigno. Das ist neben St. Moritz, also auch auf 1800 Meter. Und da habe ich wirklich 3 Wochen extremst umfangreich trainiert, kam dann zurück, hatte dann quasi eine ruhige Woche. Dann haben wir nochmal 3 Wochen Grundlage, aber auch schon ein bisschen weniger Umfang. Also zum Beispiel in Vinio, ja, mein Longrun waren halt 1,5 Stunden Laufen und dann noch eine Stunde Rad hinten drauf. Das war dann zu Hause in dem Block dann schon 2 Stunden Laufen und kein Rad mehr. Also da haben wir schon so ein bisschen angepasst. Und dann aber, jetzt muss ich mal rechnen, wahrscheinlich so ab August war es dann wirklich immer mehr Schwellentraining und den Laufanteil halt deutlich
erhöht. Was heißt erhöht bei dir dann oder bei euch? Was?
Ja, 140, eine Woche hatte ich auch mal 150 Kilometer.
Okay. Und Longruns, was machst du als längste Longruns? 30, 35, 40?
2 Stunden. Wir machen das rein, seit ich bei meinem Mann bin, Reitnachtzeit.
Wie viele Stunden? 3 Stunden.
Zwei Stunden, weil wir sagen, du bist ja die Logik dahinter zu sagen, naja, nach 1,5 Stunden sind die Glykogenspeicher leer. Ja. Dann läuft man noch 1/2 Stunde mit leeren Glykogenspeichern und alles, was man dann länger noch mit leeren läuft, das macht jetzt auch keine anderen Signalwege mehr im Körper. Also aktiviert nichts mehr, was ich irgendwie für einen Marathon bräuchte, außer dass es mich halt extremst müde macht und die Regenerationszeit extremst verlängert und die Verletzungsanfälligkeit halt auch noch erhöht. Von daher sagen wir, nee, nach 2 Stunden ist Schluss.
Spannend, ja.
Und Krafttraining und so, spielt das eine wesentliche Rolle?
Absolut, ja. Also auch das habe ich echt verändert. Also ich habe eigentlich all die Jahre immer auch viel mit Langhantel gemacht, Kniebeuge etc. pp. Aber ich hatte halt ja diese Verletzung immer an der Hüfte. Und habe dann mit teilweise einem kenianischen Physio im Januar, aber auch mit Trimedic, die sind in Karlsruhe, mit den Trainingswissenschaftlern dort halt ein gewisses, ich nenne es eher ein Reha-Programm, ne, was viel mehr mit Mobilität, Stabilität, Kräftigung dann von kleineren Muskeln am Gluteus
und das oder ist eine Sauerei. Die kleinen Muskeln, das ist eine Sauerei und die helfen extrem weiter.
Genau, und das habe ich jetzt seit, ich zweimal die Woche mache ich das. Das dauert dann immer so 1,5 Stunden. Ich laufe auch nicht davor, also das trennen wir klar, Ausdauer und Kraft. Aber mein Wunsch ist schon eigentlich auch wieder dahin zu kommen, dass ich die Kniebeuge mache. Aber ich hatte im Mai mal angefangen, dann hatte ich aber wieder so ein kleines Zwicken, ne? Und dann habe ich gedacht, ey, nee, es läuft gerade so gut, ich bin so in Form. Ich dachte, nee, das mache ich, wenn ich das Jahr... Ja, unnötig halt auch nicht, aber ich habe gedacht, jetzt will ich mal ein Jahr verletzungsfrei bleiben. Also
unnötig
bleiben.
Zu riskieren, meinte ich.
Dann genau, kann ich ja, das, genau. ja, unnötig zu riskieren. Mhm. Und habe aber auch gemerkt, dass ich da mental irgendwo auch noch ein bisschen so die Blockade hatte. Ne? Ich dachte, nee, ich mach mein Reha-Programm weiter, habe ein bisschen Kniebeuge jetzt gemacht, aber halt sonst würde ich es gerne mit Maxkraft machen, aber da müsste ich auch an Core-Stability noch mal eine Schippe drauflegen, obwohl ich da schon enorm viel jetzt auftrainiert hat, aber die Krux haben, glaube ich, alle Läufer, ne? Dass wir halt so starke Beine haben und dann im Verhältnis doch einen relativ schwachen Oberkörper, dass es echt schwer ist, für die Beine Maxkraft zu machen, wenn man nicht an die Maschinen will.
Ja, aber das mit den kleinen Muskeln, ne, so gerade im Hüftbereich, ne, also die kleinen und mittleren Gluteen da an der Seite, ja, lohnt sich mal einen Blick drauf zu werfen, denn
tut mir auch
also eine Menge.
Ja, ich kann es auch echt noch mal ein Plädoyer dafür sprechen, weil ich einfach, wenn ich die mache am nächsten Tag, ich merke richtig, was für einen leichten Schritt ich habe. Also was für eine große Schrittlänge. Ich fliege wieder, ne? Und dann laufe ich halt wieder, weiß ich, meine 50, 60 Kilometer und dann merke ich einfach auch schon, wie ich da oben in im Hüftbereich ISG wieder fest bin und dann mache ich halt wieder meine Palette an Übungen und dann habe ich wieder die Flexibilität drin. Also vielleicht werde ich es auch noch die nächsten Jahre meiner Karriere wirklich zweimal die Woche immer machen. Aber eigentlich ist schon mein Ziel, auch dahin zu kommen, dass ich es vielleicht nur einmal die Woche mache und dann doch mal wieder ein bisschen mehr noch Kräftigung.
So, jetzt bist du eine super Zeit gelaufen und jetzt stürmen dir alle die Bude ein, dass du endlich bei ihnen rennst. Leider, leider ist ja im nächsten Jahr, was heißt leider, ja, nur in einer Abführung Europameisterschaft. Ich weiß noch gar nicht hundertprozentig, ob der Marathon jetzt integriert ist oder nicht integriert ist. Da gab es unterschiedliche Meldungen dazu. Soweit ich das jetzt zuletzt gesehen habe, ist im offiziellen Zeitplan der Marathon noch nicht enthalten.
Ja.
Ja, und
es aber er ist wirklich, also ich habe an mehreren Stellen die Bestätigung bekommen, er findet statt.
Er findet statt, ne, ja, weil er ist noch nicht im Zeitplan drin, da bin ich sehr gespannt. Wohin soll die Reise gehen jetzt in den nächsten Monaten? Habt ihr schon was vor oder denkt ihr noch drüber nach oder... Direkt wieder laufen.
Die EM für mich ist definitiv dann das große Ziel nächstes Jahr.
Cool.
Der Saisonhöhepunkt. Ich werde sicher im Frühjahr auch einen Marathon laufen. Will den natürlich auch gut laufen, aber ich sag mal, die Zuspitzung ist dann wirklich diese EM. Ich habe 2018, als ich meine erste EM gelaufen bin, damals war ich drittjüngste im Feld, bin Elfte geworden. Vielleicht ein bisschen wärmer als in Berlin, aber es waren schon ähnliche Temperaturen, würde ich sagen. Da habe ich damals geträumt und habe gesagt, bei der nächsten EM, die ich laufe, will ich meine Uhr nämlich nicht am Handgelenk haben und ich will einfach racen. Ich will da vorne bei der Spitze mitlaufen, weil in Berlin damals war von Anfang an klar, ich laufe in der Verfolgergruppe. Ich dachte, das ist mein Ziel für die nächste EM. Ich laufe vorne bei der Führungsgruppe mit, gehe sämtliche Tempospielchen mit ein und bin bei Kilometer 30 da, wo es dann richtig abgeht und die Medaillen verteilt werden. Und ob es am Ende reicht oder nicht, ist mir egal, aber ich bin wenigstens dann in der Position, wo ich die Chance drauf habe. Und das ist halt mein großes Ziel dann für nächstes Jahr. Also ich bin froh mit der EM. Ich bin auch richtig froh, dass eben der Marathon da nochmal im Programm mit drin ist. Ich gehöre zu denen, die es eher schade finden, dass man den jetzt rausgezogen hat und eine eigene Straßenlauf-EM macht. Ich finde, dass der Stellenwert des Marathons im regulären Leichtathletik-EM-Programm deutlich höher ist.
Sehe ich auch so.
Genau, aber ich werde im Frühjahr Marathon laufen. Ich werde vielleicht eine Cross-Saison jetzt noch machen. Das hängt ein bisschen davon ab, wie jetzt der Umzug läuft.
Frühjahr Marathon, da kannst du dir jetzt wahrscheinlich aussuchen. Also als Sechstplatzierte von einem Major mit 2,22 habt ihr jetzt schon wahrscheinlich 10 Anfragen im Posteingang drin, schätze ich mal.
Ja, wenn vielleicht mein Management, aber es ist ja jetzt schon auch noch arg früh jetzt von der Planung her. Ja.
Aber hast du noch sowas wie Bucketlist-Marathons oder Veranstaltungen, wo du sagst, wow, da würde ich schon gerne mal laufen?
Tokyo Major oder sowas?
Also ich stand ja letztes Jahr in Boston an der Startlinie und war erkältet und bin nach 15 raus.
Ja.
Aber da bin ich nächstes Jahr, glaube ich, noch nicht bereit für, mich wieder hinzustellen. Es ist halt schon auch echt verdammt schön, in Deutschland zu laufen, vor heimischem Publikum. New York ist noch auf der Bucketlist. Das wird natürlich mit der EM, je nachdem auch da, wie man halt körperlich durchkommt, könnte man das gut machen.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja nächstes Jahr nicht so spät wie dieses Jahr mit Tokio, sondern das ist Ende Juli, Anfang August, wenn ich das richtig weiß, ne? Die EM.
Genau, ja.
Das würde schon mit Anfang November noch passen, ne?
Genau, also ja. Das vielleicht so als Bucketlist dann gegen Ende des Jahres.
Ja, okay. Cool. Aber man merkt schon, also sagen wir mal so, deine Schilderung, wie du dir einen potenziellen EM-Marathon vorstellst, da habe ich schon so ein bisschen Gänsehaut. Da denke ich, ja, cool, das möchte ich gerne sehen.
Jetzt ist die Frage, Ralf, weißt du denn schon, welchen Tag ihr habt in der Übertragung?
Da ich ja, wie gesagt, den Marathon noch nicht in dem offiziellen Zeitplan finde, kann ich das noch nicht sagen. Ich müsste jetzt auch nachdenken, ich weiß gar nicht, wann war denn die letzte EM? Ich habe es schon wieder vollkommen vergessen. Die letzte EM war letztes Jahr während der...
Ja,
in Rom, genau. Da war ja kein Marathon wegen Olympia.
Olympia, ja.
Da war nur ein Halbmarathon. Was hatten wir denn da für einen Tag? Ich weiß es nicht mehr.
Das war ein Sonntag, das weiß ich noch.
Ja, der Halbmarathon, aber den, wir hatten den Halbmarathon der Männer. Oder waren die beide zusammen?
Sie waren zusammen. Die waren zusammen, die Männer waren vor uns.
Ja, ne, so war das. Und das war am finalen Sonntag, ne?
Genau, ja.
Ja, also dann würden wir als ARD den Samstag haben, also den vorletzten Tag. Weil das dreht sich immer um.
Ihr tauscht immer dann quasi von Jahr zu Jahr.
Ja, wir tauschen dann. Okay. Ne? Also und wann auch immer der Marathon da in Birmingham eingepflegt wird, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Okay. Ja.
Ich habe tatsächlich, glaube ich, schon ein Datum, aber das finde ich jetzt nicht irgendwo, habe ich es mir mal aufgeschrieben. Ich kann es dir schon sagen.
Ja, was ja ganz schräg ist, dass das wirklich noch nicht offiziell kommuniziert ist. Ja,
das ist merkwürdig, also, das ist zumindest.
Ganz merkwürdig, ja. Auch das Prozedere übrigens noch nicht, also das Qualifikationsprozedere.
Ja, also quasi intern, ne, sind wir schon vom Marathon-Bundestrainer angerufen worden und wissen im Grunde, wie die Kriterien sind. Aber so ganz verabschiedet sind sie halt noch nicht beim DLV. Aber
also ich glaube,
sind wir Athleten zumindest im Grunde im Bild.
Ja, ich glaube, wir hatten Anfang des Jahres in einer Folge nach der Straßenlauf-WM das mal so ein bisschen seziert, wenn mich nicht alles täuscht, und ich gehöre jetzt auch nicht zu den großen Fans davon. Also ich finde, so ein Konzept Straßenlauf-EM, das kann man machen, ja. Das kannst du machen für wegen mir 5 Kilometer Road, eine Meile, ein Zehner wegen mir noch, und wenn es sein muss, ein Halbmarathon wegen mir. Das finde ich so, kann man drüber streiten, braucht es nicht. Ich finde, okay, vielleicht ganz nett, aber ich finde, ein Marathon gehört nun mal in das Vollprogramm einer Europameisterschaft dazu und nicht irgendwie so separiert, weil ich glaube auch, dass es ein Downgrade ist, ehrlich gesagt.
Ja, und dann ehrlicherweise, mich stört es sehr, dass man diese Mannschaftswertung hat mit den Top 20 jeder Nation.
Ja.
Und da im Grunde eine EM-Medaille dann an 20 teilweise semi-professionelle Athleten mit rausgibt.
Ja.
Stört mich als Elite-Läuferin, ne? Weil es irgendwie, finde ich, es entscheidet ja dann letztendlich nicht unsere Leistung, ob wir eine Medaille kriegen oder nicht im Team.
Ja, ja.
Ja.
Und wie die Nation an sich dann den Sport fördert und wie gut die Nation da aufgestellt ist.
Und also wenn Tatsache, ich das richtig...
dass dann noch Halbmarathon und 10 Kilometer am selben Tag ist, was ja teilweise auch konkurrierende Strecken sind und dann sich gegenseitig die Athleten klauen, ist meine Unterstellung, dass der Verband da einfach ein bisschen Geld schöpfen wollte für sich.
Ja.
Also tatsächlich ist es so, dass der eigentlich nur der Marathon in Birmingham nächstes Jahr am Sonntag, den 16. August, stattfinden kann, weil da gibt es eine Morning Session, da steht aber noch kein Programm drin, also das muss dann der Marathon sein.
Könnte, ja.
Also es ist naheliegend, zumal es ja auch keinen Sonntag davor gibt. Die EM ist ja sehr komprimiert immer, die geht von Montag bis Sonntag, also das liegt schon sehr nah. Ich weiß nicht, ob die Briten dann noch einen Feiertag haben in der Woche. Der Marathon der Männer jetzt mit Amanal in Tokio war ja an einem Feiertag, an einem japanischen Feiertag, an einem Montag. Und Boston ist ja zum Beispiel, weil du es eben gesagt hast, Fabienne, ja auch immer an einem Montag. Aber sagen wir mal so, Philipp, du könntest nicht wirklich mit einer Sinnhaftigkeit eine Klage einreichen, damit du einen Doppelstart über 10.000 und Marathon machst.
Am gleichen Tag.
Weil, weil die 10.000 sind am Abend vorher.
Das ist auch jetzt nicht so günstig.
Macht, glaube ich, niemand als Vorbereitung.
Das war 2018 in Berlin, wäre das angenehmer gewesen, Dienstagabend zu Sonntag. Ja. Okay, das wird dann wohl nicht, ist nicht sonderlich realistisch, glaube ich.
Nee, absolut nicht. Nee. Ja, sensationell, Fabienne. Wir sagen herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Wir freuen uns aufs nächste Mal, weil wir sind ganz sicher, dass das nächste Mal noch passieren wird und hoffentlich wieder als Lachende mit einem guten Rennen im Gepäck zu uns kommende Athletin und nicht, mir geht es gerade nicht so gut und ich bin jetzt als Athletenvertreterin unterwegs und so. Ja, hat uns total gefreut.
Ja, ich meine, irgendwelche Täler werden da schon kommen. Das sehe ich mittlerweile auch ganz pragmatisch. Das hast du mir damals auch nach der Aufzeichnung dann gesagt. Naja, es ist halt irgendwo auch Teil einer sportlichen Karriere. Also, du kannst nicht immer nur an deinem Saisonhöhepunkt dann mit dem großen Lächeln am Ende weggehen. So irgendwann verpasst du ihn oder bist halt auch mal enttäuscht. So, das sind die Up and Downs, die irgendwo dazugehören. Und dann darf man sich auch nicht allzu lang und allzu sehr grämen, sondern immer den Blick nach vorne haben.
Also sagen wir so, mach einfach aus den Tälern kleine Mulden, ja, und dann sind wir doch bei den Leuten.
Genau. Und dann gerne nächstes Jahr, wie von dir schon geschildert, die Strategie bei den Europameisterschaften in Birmingham, das würden wir sehr unterstützen, auf jeden Fall.
Ja, das würde mir auch sehr, sehr viel Spaß machen, ob ich es kommentiere oder nicht, das ist dann dahingestellt. Ich würde das sowas aber gerne kommentieren, das macht mir dann doch immer ein bisschen Spaß, muss ich sagen. Ja. Wir wünschen dir eine gute Erholung, einen stressfreien Umzug, dass möglichst wenig Kartons mit den edlen Kaffeeservice auf die Treppe fallen. Ja, und,
sowas haben wir gar nicht.
Oder dass Schuhe kaputt gehen, ja, dass so Menschen wie Sven, der immer noch bei uns ist, eingreifen muss. Ja, wir werden sowohl deine Profile, Fabienne, verlinken, logischerweise. Und natürlich findet ihr das Video von Sven, dem Helfer, dem Spontanhelfer beim Berlin-Marathon, bei uns in den Shownotes. Ja, müsst ihr euch unbedingt anschauen. Und dann hören wir uns alle nächste Woche wieder. Vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Fabienne. Ne? Bis bald.
Danke euch. Das Video schaue ich mir jetzt gleich an.
Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao, ciao.